Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von En Detail, dem Format, in dem wir ganz genau hinschauen, diesmal auf Max Payne 3, und mit mir ganz genau hingeschaut hat wieder Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallihallo.
Wenn du so genau hinschaust bei Max Payne 3, was fällt deinem da als erstes auf? Hautporen, Bartstoppeln?
Ja, zum Beispiel Hawaii-Hemd, auch auf vielen Screenshots zu sehen.
Mhm. Ja, im dritten Teil allerdings erheblich unterrepräsentiert.
Ja, leider. Im ersten Teil hat er immer noch unter seiner Lederjacke, hat er immer noch schön das Hawaii-Hemd angehabt. Ja, jetzt ist er so ein richtiger Hard-Boiled-Detective, / Bruce Willis-Verschnitt.
Richtig, genau. Inklusive, im Englischen sagt man Wife-Beater, zu so einem Unterhemd mit so... Zum Träger-Top quasi für Männer. Ja, das kennt man auch aus Stirb langsam. So, dann hätte ich doch gesagt, wollen wir gleich einsteigen, wollen wir gleich loslegen? Möchtest du den Menschen noch dein Leid klagen, dass ich dich in diese Sache reingezogen habe?
Das ist ja bei En Detail ist das ja immer so.
Nicht immer, wir hatten ja auch schon Spiele,
nö,
die hast du
ausgesucht. Nö. Welche denn?
Na, zum Beispiel, oh Gott, jetzt muss ich dir auch ein Detail folgen, aber Eleanor zum Beispiel hast du vorgeschlagen.
Ja, aber wir hatten von dir schon FIFA, wir hatten von dir schon Rage, wir hatten von dir schon Shadow of the Colossus, ach, ja. Und dann behauptest du hinterher immer wieder, aber das nächste suche ich aus, wenn ich dann mal einen Vorschlag mache. So, als sei das nicht Modus operandi dieses Formats.
Moment. Also, ja, da geht's ja schon wieder los. Wir haben beide Rage beschlossen, ja. Ich habe nur gesagt, es kommt ja demnächst dann ein Rage 2, das wäre ja eventuell etwas, was man sagen könnte. Aber das war nichts, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte aber dringend Rage machen.
Ja, jetzt lauf doch mal in Richtung Max Payne los.
Ja.
Ne? Ja, ich denke mir einfach meinen Teil und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können sich auch ihren Teil denken, sie sind bestimmt bei Team Jochen.
Was wäre hier? Zelda von dir, Alan Wake von dir, Bioshock von dir. Also, bitte.
Na? Wie denn von mir?
Ja, das waren alles.
Die waren nicht alle. Nee, da hatten wir uns gemeinschaftlich drauf geeinigt.
Es geht ja schon gut los. Na toll. Ja? Kleiner Finger und so. So, also, Max Payne 3, meine Damen und Herren. Wir fangen wie immer ganz am Anfang an. Und was passiert ganz am Anfang? Am Anfang sehen wir ein wundervolles Rockstar-Logo, denn der dritte Teil von Max Payne ist nicht mehr von Remedy, für die Leute, die es schon wieder vergessen haben. Die ersten zwei Max Payne-Spiele waren noch aus Finnland, von den Menschen, die jetzt zuletzt Quantum Break gemacht haben, und jetzt machen sie, was heißt es, Control heißt das Neue, ne?
Control heißt das Neue, genau.
Genau. Ja, und das sind noch eher klassischere Noirs, also mit düsteren Straßen und dampfenden Gullideckeln und Spielen in New York. Und jetzt der dritte Teil ist eben von Rockstar und verpflanzt das ganze Spiel nach Brasilien, nach Sao Paulo. Das als Vorbemerkung. Deswegen finde ich das Spiel unter anderem ganz interessant, weil einer so großen Marke einen so kategorischen Wechsel in seinem Entwicklungsstudio, also auch bei vielen Call of Duties und so, wechseln irgendwelche Studios hin und her, aber die scheinen so ein bisschen drauf gepolt zu sein, eine gewisse Kohärenz herzustellen, und hier wird einfach meine Marke von auch einem ganz anderen Entwicklungsstudio neu interpretiert. Das fand ich immer ganz interessant, und mit dem Rockstar-Logo geht's eben los, und das referenziert schon gleich zwei Dinge, nämlich zum einen das typische Health-System oder beziehungsweise die Visualisierung der Gesundheitsanzeige in Max Payne. Wir erinnern uns vielleicht düster, in Max Payne gab es immer so den Umriss einer Spielfigur, ein bisschen wie so eine Kreidezeichnung an einem Tatort, und die füllt sich rot, je mehr Treffer man einsteckt. Und wenn man dann Painkiller, also Schmerzmittel, zu sich nimmt, dann wird die Gesundheit wieder hergestellt, indem diese rot gefüllte Balken innerhalb dieser Figur wieder sinkt. Und das ist passiert auch bei diesem Rockstar-Logo, da gibt es Schussgeräusche und dann wird es langsam rot gefüllt und dann kommt das typische, ich habe gerade dieses Schmerzmittel genommen, Geräusch, und das Ganze geht wieder runter, und es zeigt zum anderen aber auch, dass das Rockstar-Logo für einen ganz kleinen Moment durch so einen Verzerreffekt sozusagen so in mehrere Seiten so aufgesplittet wird, und das ist auch ein typischer Effekt, der in dem Spiel dann immer wieder zum Einsatz kommt als ein Teil der Visualisierung von diesem Drogenkonsum, der da stattfindet. Also jedes Mal, wenn man zum Beispiel Schmerzmittel im Spiel nimmt, um seine Gesundheit wiederherzustellen, dann gibt es da auch so einen Effekt, wo dann auch die Umgebung so ein bisschen verwaschen dargestellt wird für einen Moment, und auf einmal schwankt ein bisschen die Kameraperspektive, und es gibt diesen leichten Verzerreffekt.
Ganz genau. Den Teil hast du jetzt eigentlich schon quasi so zusammengefasst, wie er hier bei mir auch auf dem Notizblock steht. Ich finde ganz interessant, was du vorher noch gesagt hast, einfach damit wir es eine Runde im Hinterkopf behalten und die Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch im Hinterkopf behalten, nämlich die Sache mit dem neuen Entwicklungsstudio Remedy, bekanntermaßen kommen aus Finnland. Hier sitzt jetzt Rockstar drauf, die ja durchaus ein gewisses Fable und einen gewissen Ruf dafür haben, dass sie ja so typisch amerikanische Konventionen, zum Beispiel in den GTA-Spielen, so typisch amerikanische popkulturelle Phänomene und so weiter und so fort, sehr gerne referenzieren, auf den Arm nehmen, satirisch oder karikaturhaft überzeichnen. Und was, also dieser uramerikanische Blick, den jetzt plötzlich Rockstar in die Max Paynes mit reinbringt, wenn wir später so über Hardboiled und Co. reden, sollten wir das nochmal im Hinterkopf behalten. Das wird später noch relevant.
Genau.
Das ist ein bisschen anders, als das die Finnen gemacht haben. Auch wenn die Finnen von Remedy durchaus versucht haben, auch so ein bisschen dieses ganze Hardboiled-Detective-Genre mit reinzubringen und auch da zu referenzieren. Der Blick, finde ich, von Rockstar ist nochmal ein anderer.
Ja, wie gesagt, ich finde es ganz grundsätzlich ganz interessant, an einer Stelle mal so ein bisschen auch drüber zu sprechen, ne, wie unterschiedlich diese Werke sind sozusagen und wie unterschiedlich die Herangehensweise. Naja, auf jeden Fall, das Spiel beginnt danach dann mit etwas an sich schon ein bisschen ungewöhnlichen, nämlich es gibt eine kurze Intro-Cutscene, die wird aber nur entweder beim ersten Spielstart oder wenn man dann die Story neu startet, abgespielt. Das heißt also, wenn man das Spiel startet und dann die Story beginnt, danach sieht man die erstmal nie wieder. Und das ist eigentlich so eine kurze Einführungssequenz in, wenn man so will, eine Rückblende, die zeigt, wie Max Payne in Brasilien ankommt. Der hat so eine Reisetasche als einziges Gepäckstück, schaut sich so seine neue Bleibe an, wo er da unterkommt. Und auch da sieht man erstmal schon wieder so diese Inszenierung des Spiels, also diese Verzerreffekte. Ich versuche die ganze Zeit so eine gute, kannst du das gut erklären, wie dieser Effekt aussieht?
Das ist so eine Art, ich würde beinahe sagen, so eine Art Blur-Effekt. Das ist so das Erste, an was ich so gedacht habe, weil es wird, ja, es ist so eine Art Unschärfe, also man kann sich das so vorstellen, dass man sieht dann eine Szene, wo Max Payne zum Beispiel auf der Couch sitzt und dann gibt es so einen ganz kurzen Moment, wo gewissermaßen zwei Max Paynes auf der Couch sitzen.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen wie so Doppelbelichtung auch, weil Fotos, wer das noch kennt früher, gab ja früher bekanntermaßen zum Beispiel den Effekt, dass da Geistererscheinungen auf Fotos aufgetaucht sind und dann wurde halt ein schon gemachtes Foto nochmal durch irgendwie einen blöden Zufall oder auch absichtlich nochmal belichtet und dann ist eine zweite Figur sozusagen noch auf diesen Film drauf gelangt. Oder auch, also als ob so das Bild eigentlich zusammengesetzt ist aus, früher waren Bilder ja auf Röhrenfernsehern in so Halbzeilen jeweils dargestellt, die dann immer abwechselnd aufgefüllt wurden, zumindest in dem hiesigen PAL-System. Das heißt also, wenn jetzt ein Bild früher aus, keine Ahnung, 640 Zeilen mal 480 Zeilen bestanden hat, also 480 vertikalen Zeilen, ja, dann war immer die Hälfte und dann wieder die andere Hälfte, aber im Wechsel sozusagen eingeblendet und das Ganze so schnell, dass es für das Auge aussieht wie ein vollständiges Bild. Und wenn man das jetzt auseinanderziehen würde, ja, sodass dann halt sozusagen zwei Bilder auch so ein bisschen versetzt existieren, so ähnlich kann man sich das ein bisschen vorstellen, sodass dann halt auch manchmal dann eben noch ein Bild leicht stehen bleibt, Max Payne ist vor dem Spiegel und man sieht, wie er sich schon wieder abwendet und so eine Art überbelichtetes Restfoto von ihm bleibt noch einen kurzen Moment stehen. Gibt auch so Überblendeffekte.
Du hast jetzt wirklich das denkbar komplizierteste Bild genommen, um etwas zu erklären, wenn man es als Metapher sagen würde. Stellen Sie sich einfach vor, Sie seien betrunken und sehen Dinge doppelt.
Ja, aber es hat diesen Effekt, der auch so ein bisschen wie Scanlines aussieht, weißt du noch? Also, wo es auch so gerastert ist. Ich das Gefühl hatte immer, das soll auch so ein bisschen so einen komischen Scanline-Effekt machen. Aber keine Ahnung, ob das eine gewollte Ästhetik ist.
Reden wir mal ganz kurz, was ich nämlich total interessant fand. Du hast das jetzt so ein bisschen bei der Zusammenfassung automatisch vorne weggenommen und auch tatsächlich in sehr vielen zeitgenössischen Berichten. Das Spiel ist 2012 rausgekommen. Liest man dann auch in der Zusammenfassung, hey, was ist die Prämisse, worum geht es in dem Spiel? Liest man dann, okay, Max Payne kommt jetzt irgendwie 8 Jahre später nach den Ereignissen von Max Payne 2 nach Sao Paulo, weil er anscheinend irgendwie von einem ehemaligen Kumpel oder von einem alten Kumpel Kumpel oder Bekannten da irgendwie ein Angebot bekommen hat. Aber das alles weißt du als Spieler nicht, der das Spiel spielt. Das heißt, wenn du davor nicht informiert bist darüber, dann weißt du noch nicht mal, wo das spielt. Denn was viele Spiele und auch viele Filme zum Beispiel bedienen sich dann am Anfang, wenn sie so ein bisschen den Schauplatz kurz erklären wollen, bedienen sich entweder so einem uralten Kniff, wie man blendet halt einfach mal ganz kurz den Ort ein, an dem das spielt, so als Einblendung, insbesondere bei früheren Hollywood-Streifen, amerikanischen Filmen sehr gerne genommen. Dann gibt's wieder andere Spiele, so ein L.A. Noir trägt's nicht nur im Titel spazieren, wo es spielt, sondern es gibt auch einen sehr, sehr langen Eröffnungsmonolog, hatten wir damals ja in der L.A. Noir-Folge und näher angeguckt, wie der funktioniert, der sehr, sehr intensiv den Schauplatz, also diese Stadt in den Mittelpunkt rückt. Und hier, ich glaube, soweit wie wir es jetzt gespielt haben, nämlich die ersten zwei Kapitel, das sagt noch nicht ein einziges Mal, dass das Sao Paulo ist. Der einzige Hinweis tatsächlich, dass wir überhaupt in Brasilien uns befinden, ist natürlich A, die Sprache, die teilweise gesprochen wird, und B, dass in der ersten Mission mal kurz von Favelas, also den armen Vierteln, sozusagen der Ausdruck für die armen Viertel in brasilianischen Großstädten, dass der einmal fällt. Aber ansonsten tut das Spiel nichts, aber auch gar nichts, um dem Spieler überhaupt zu erklären, wo er sich hier befindet. Und das finde ich ganz interessant, weil es stattdessen so ein paar Sachen mit visuellen Hilfsmitteln macht. Wenn Max Payne am Anfang in dieses Apartment reinkommt, dann weißt du noch überhaupt nicht, dass du hier überhaupt nur in Lateinamerika zum Beispiel zu Hause bist. Aber es macht es mit so ein paar kleinen Kniffen. Du hast zum Beispiel zwei Ventilatoren, die ganze Zeit laufen, was dann natürlich so ein bisschen dieses Gefühl abgibt von, okay, ich bin wahrscheinlich, oder Max Payne ist wahrscheinlich zumindest mal irgendwo, wo es sehr warm ist.
Ja, das habe ich tatsächlich erst ein bisschen später auf der Liste, wo ich dann, wir können die Diskussion auch hierher verlagern. Das Spiel macht tatsächlich, finde ich, dieses Show-Don't-Tell-Prinzip erstaunlich gut für ein Spiel, das an anderen Stellen, finde ich, sein Pacing und seine Exposition dann in den Dialogen ziemlich vergeigt. Das ist die Notiz, die ich habe. Also es macht viele Sachen sehr schön, so wie du es gesagt hast. Zum Beispiel, wenn Max Payne da seine Runde durch das Apartment dreht. Das ist spärlich möbliert, das sieht alles billig aus. Man sieht auch zum Beispiel, da läuft eine Klimaanlage die ganze Zeit und da sind halt so kleine Papierstreifen von dieser Klimaanlage angebracht, die in so eine Art Luftstrom wehen, dass man sieht, dass sie eingeschaltet ist. Man sieht, da ist ein Fernseher, der zeigt nur Schneegestöber. Ja? Also alles sozusagen Indikatoren, dass er da offensichtlich nicht im Ritz untergekommen ist. Und das macht es zum Beispiel sehr, sehr gut. Und genauso wie du auch schon sagst, so dass man diese Kontrastierung von enormem Reichtum mit totaler Armut, die ist dann in der späteren, in der zweiten, in der eigentlichen Introsequenz zum ersten Kapitel oder so zum Besten gibt. Und das ist aber, finde ich, in einem erheblichen Kontrast dazu, dass es dann manchmal auf einmal in den Dialogen, auch in dieser Einführung ins erste Kapitel, dann auf einmal anfängt und zu sagen so, ja, mein Freund, guck mal, wer ist denn das? Ja, das ist der und der. Und da, guck mal, da steht Dingsbums und so weiter. Wo du halt so denkst, so, okay, du willst jetzt halt so erstmal einfach eine Riege von Figuren schon mal wenigstens dem Spieler gezeigt oder eingeführt haben. Und das macht's dann einfach, das zwängt's dann da so rein. An anderer Stelle zum Beispiel dann, wenn der Freund oder der Sidekick von Max Payne, Passos, das ist von dem du eben auch schon mal kurz gesprochen hast, das erste Mal auftritt, macht es ganz angenehm. Die begrüßen sich nicht mit, hey Max, hallo Passos, mein alter Freund oder sowas, wie das andere Filme oder so gerne machen. Sie sagen, da werden keine Namen genannt. Und wieder an anderer Stelle, wie gesagt, da stopft es dir das so rein. Sehr merkwürdig, finde ich.
Das ist richtig. Lass uns da aber ein bisschen näher dazu reden, wenn wir dann aus der Intro-Sequenz wieder raus sind und in die erste Mission des Spiels einsteigen. Denn hier tatsächlich jetzt in dieser isolierten Intro-Sequenz, das ist einer der Aspekte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Das ist, wie du schon gesagt hast, sehr schön operiert mit dieser alten erzählerischen Maxime Show, Don't Tell. Dass man eben nicht ein einziges Mal das Bedürfnis verspürt und es tatsächlich auch als Spieler nicht braucht, dass einem jemand diese Exposition vor den Latz knallt, dass einem jemand dezidiert sagt, hey, wir befinden uns in dieser Stadt und hey, wir befinden uns in diesem Jahr und hey, das ist der komplette Hintergrund, warum ist Max Payne an diesem Ort, wie viele Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils und so weiter spielt es. Sehr, sehr viele Spiele oder schlechte Erzählungen im Allgemeinen würden dir hier sehr viel Exposition reinklatschen. Max Payne 3 tut das nicht, das ist sehr angenehm und etabliert stattdessen relativ gut die Charakterstudie, würde ich jetzt mal sagen, die folgen soll. Denn letztlich, auch das würde ich jetzt erstmal als These in den Raum stellen, letztlich geht es bei Max Payne 3 weniger um den eigentlichen Plot als um die Charakterstudie, dass Max Payne, der drogen- und tablettenabhängig ist und eigentlich bis auf Drogen, Alkohol, nichts mehr hat und vielleicht irgendwie ein etwas seltsames Pflichtgefühl, eigentlich nichts mehr hat, wofür es sich zu leben lohnt. Und trotzdem irgendwie weiterlebt und sich selbst nicht so ganz erklären kann, warum eigentlich.
Was ich übrigens auch echt ganz schön auch hier wieder eingefangen finde, ne? Also er kommt in dieses möblierte, ranzige Apartment und alles, was er dabei hat, ich habe es schon mal erzählt, ist nur diese Reisetasche. Also auch da so sinnbildlich, der Mann hat wirklich alles verloren. Er hat halt alle seine Besitztümer, er zieht in ein komplett anderes Land und alles, was er braucht, ist in dieser Tasche. Und dann zögert er ja auch noch damit, diese Tasche auszupacken. Und da ist natürlich ein Foto der verstorbenen Frau drin. Und man sieht dann auch...
Was wir aber nicht wissen. Das Foto wird nie gezeigt in dieser Introsequenz. Du siehst immer nur die Rückseite des Fotos. Und wir denken uns, als diejenigen, die jetzt Max Payne 1 und Max Payne 2 gespielt haben, dass es sich um seine verstorbene Familie handelt. Darum, das sollte man der Stelle vielleicht dazufügen, darum geht's auch im ersten Teil, dass eben die Frau und die kleine Tochter von Max Payne brutal abgeschlachtet wurden. Und Max Payne dann so auf einen Rachefeldzug gegen die Killer geht und versucht rauszufinden, wer das gewesen ist, große Verschwörung aufdeckt und so weiter und so fort. Also wir denken uns, dass das ein Foto seiner Familie ist, aber wir kriegen es nicht gezeigt.
Bist du da sicher? Ich meine, man sieht das Foto.
Ich hab's zweimal extra mir angeguckt und auch das finde ich so einen netten kleinen Kniff. Ja. Es ist auch übrigens, auch das ist so ein bisschen eine Sache, jetzt könnte man ja sagen, warum machen die das? Wer jetzt nur den dritten Teil spielt, der weiß gar nicht, worum es da geht. Gut, an einer anderen Stelle sehen wir dann noch relativ explizit, wie er Blumen auf das Grab seiner verstorbenen Familie legt. Aber es ist gar nicht wichtig, was er da anguckt für die Geschichte, die Max Payne 3 erzählen will.
Aber auch die Szene mit dem Grab ist noch in dieser Introsequenz, von der wir gerade sprechen.
Ja, das ist richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass du das Foto gezeigt bekommst. Das Foto zeigen sie dir nicht. Sie zeigen dir immer nur die Rückseite dieses Fotos. Und wir können dann darauf schließen, das ist sehr wahrscheinlich ein Foto seiner verstorbenen Familie, bevor sie verstorben war. Aber wir wissen es nicht.
Okay, ich bin mir sicher, dass ich das Foto irgendwo gesehen hätte. Aber vielleicht kommt es an einer anderen Stelle, dann später?
Vielleicht kommt es später, soweit wie ich nicht gespielt habe, aber hier in dieser Stelle, für die wir gespielt haben, wird das Foto nicht gezeigt.
Okay, aber dann ist vorher, wie gesagt, ist immerhin die Szene mit dem Grabstein, das heißt, es ist zumindest sehr stark impliziert, was da in dem Ding drin ist. Auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Also auch, wie gesagt, dieses Zögern mit dem Auspacken der Kiste und auch dieses... Es ist ein Widerspruch ja immer so ein bisschen zwischen dem, es gibt einen Off-Dialog von Max Payne, wie das halt in den Max Payne-Spielen ja üblich ist. Es gibt immer einen Voice-Over, der die Introspektive von Max Payne über Max Payne sozusagen anbietet. Und auch das ist ja, es geht erstmal so ein bisschen los, als würde er einen Brief schreiben an irgendeinen Bekannten oder an irgendeinen Freund und da sind dann erstmal so Sachen drin wie so, ja, ne, und er muss das jetzt mal alles hinter sich lassen, was da passiert ist und das ist jetzt ein neuer Anfang und das ist eigentlich alles sehr, sehr schön gemacht, weil die Erzählung aus dem Off suggeriert erst einen Max Payne, der vielleicht tatsächlich sozusagen irgendwo ein neues Leben anfangen möchte und einfach einen Schritt nach vorne tun will. Und die Bilder zeigen dir allerdings, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und man sieht sozusagen, er hat im wahrsten Sinne, im Englischen sagt man halt Baggage, ne, das alte Gepäck, so die alte Last, den alten Schmerz hat er mit nach Brasilien genommen in Form von diesem Foto.
Genau, das fand ich auch sehr, 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 sehr schön umgesetzt, weil du hast jetzt einen Brief genannt, man könnte jetzt auch sagen, das sind irgendwie Ausschnitte aus einem Dialog, den er mit einem alten Freund, einem alten Bekannten geführt hat. Man kann so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass das offensichtlich der alte Freund oder der alte Bekannte ist, der ihm da den Job vermittelt hat und wo Max Payne ihm dann mehr oder weniger sagt, ja, hey, du hast ja recht, ich muss jetzt endlich mal mit dem Saufen aufhören, ich brauche hier jetzt irgendwie einen richtigen Neuanfang, das wird jetzt mein richtiger Neuanfang und in der gleichen Sequenz siehst du dann, während du das hörst, aber wie er mit dem Saufen wieder weitermacht, wie er Tabletten schluckt, wie er Ketten raucht und so weiter und so fort und sich dann auch teilweise auf den Boden setzt, dieses Foto anstarrt, zu weinen beginnt, also man merkt dann schon diese ja, eigentlich dieser völlige Abgrund, an dem der Mann steht, aber in der Öffentlichkeit vielleicht seinem alten Freund oder Bekannten gegenüber halt noch irgendwie so den Anschein erwecken möchte, als könne er sich aus diesem Loch dann doch wieder irgendwie rausziehen. Und wir sehen hier relativ schonungslos dargestellt, nee, geht nicht. Und auch da finde ich diesen Effekt, den du am Anfang erwähnt hast, über den wir kurz gesprochen haben, also dieser Doppler-Effekt, den finde ich da auch ganz interessant, weil man ihn da auch so interpretieren kann. Natürlich soll damit eine gewisse Drogen- und Alkoholsucht zum Ausdruck kommen. Aber hier kann man ihn, finde ich, auch durchaus interpretieren, so als es gibt zwei Max Paynes, nämlich den inneren Max Payne, den zerrissenen, von Schmerz erfüllten Mann und den harten Kerl, den er nach draußen gibt.
Ich habe auch überlegt, was soll das wirklich darstellen, der Effekt? Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist es, dass es wahrscheinlich einfach ein universeller Effekt für Schmerz ist, weil er taucht an verschiedenen Punkten auf und zum Beispiel am Anfang sieht man ja auch, er kommt in dieses Apartment an und dann packt er dieses Foto aus und dann geht er sozusagen erstmal neuen Stoff kaufen. Ne? Dann kommt er wieder und hat eine Tüte voller Whisky mit dabei. Man könnte zumindest vermuten, dass er zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach noch nicht so besoffen ist. Der Effekt tritt aber vorher auch schon auf. Und der Effekt ist zum Beispiel immer wieder sichtbar, wenn grelles Licht auftaucht, was ich eigentlich einen ziemlich cleveren Schachzug finde. Also wenn jemand sozusagen die ganze Zeit besoffen ist und immer so mit einem Kater rumläuft, dass der auf grelles Licht irgendwie sensibel reagiert, ist relativ klar. Und wenn Max Payne hinterher in so einen Club in Brasilien reinkommt, wo so ein Stroboskoplichter sind, dann ist es begleitet von genau diesem Effekt. Oder auch wenn er irgendwo ans Tageslicht tritt und dann irgendwie gleißender Sonnenschein ist oder so, oder wenn er aus dem Fenster guckt und die Sonne scheint, dann sieht man das immer ganz kurz. Ich habe so für meine Begriffe habe ich so für mich beschlossen, dass das einfach nur Schmerz allgemein ist und nicht nur ein Drogenzustand symbolisieren soll.
Ich glaube, es soll halt mehrere Dinge tun. Das, was du gesagt hast mit dem Schmerz im Allgemeinen, jetzt vielleicht auf so einer übergeordneten Ebene, aber ich finde, sie setzen es auch dann tatsächlich für in Anführungszeichen banale Sachen ebenfalls ganz geschickt ein. Aber ich finde die Schmerzlesweise so als die übergeordnete Meta-Lesweise finde ich vollkommen legitim. Zumal man hier ja auch dazu sagen muss, das ist jetzt nicht so vielleicht so ein bisschen wie der klassische Hard-Boiled-Detective aus der amerikanischen Kriminalliteratur, der halt einfach nur mal gerne einen säuft und vielleicht auch mal gerne einen über den Durst säuft und vielleicht auch ein bisschen zu viel trinkt, sondern das ist schon eine relativ früh etablierte und recht schonungslose Darstellung von jemandem, der wirklich schwerster Alkoholiker ist und an den Tabletten hängt.
Ja, zumindest in gewisser Weise. Ganz interessant in der Hinsicht, also zum einen, Ich habe noch so mal so ein bisschen alte Reviews und auch Nutzerkommentare angeschaut. Es gab tatsächlich so einen durchaus erheblichen Teil, gefühlt, jetzt anhand der Kommentarmenge von Fans, die das total furchtbar fanden, dass Max Payne jetzt hier als zu einem gewissen Grad als Abhängiger dargestellt wird. Ich fand's total clever eigentlich. Das ist eine von den Entscheidungen bei Rockstar, die ich total cool fand. Der frühere Max Payne war ja eher von Rache getrieben, hat auch natürlich ständig schon Pillen eingeworfen, aber das war nun mal Teil der Spielmechanik. Aber in der Darstellung war es nicht so, dass man das Gefühl hatte, Max Payne soll gezeigt werden als jemand, der ein ernsthaftes Problem hat mit irgendwelchen Substanzen. Und hier etabliert Rockstar als quasi logische Schlussfolgerung aus dem bisher vorhandenen Gameplay-Element, dass er ständig Pillen einwirft, dass er jetzt eben ein Abhängiger geworden ist und dass er ständig sozusagen benebelt durch die Gegend läuft. Also muss sagen, unter den Entscheidungen, die sie getroffen haben, eine der gelungensten, die gefällt mir super.
Ja, zumal, weil du es jetzt gesagt hast, abhängig zu einem gewissen Grad. Ich finde, hier gibt es keine gewissen Grade mehr. Der Mann ist offensichtlich und wird ganz, ganz offensichtlich als schwerst abhängig charakterisiert und auch gezeigt. Es gibt dann relativ früh, ich glaube zwischen der ersten und der zweiten Mission, gibt es nochmal eine Szene, wo man ihn abends allein in seinem Apartment beim Saufen sieht, wie er irgendwann nicht mehr aufstehen kann, nicht mehr geradeaus laufen kann. Dann erbricht er sich in die Spüle und dann fällt er einfach nur noch so quer auf sein Bett drauf, auch da wieder so unterlegt mit einem relativ zynischen Selbstmonolog. Das ist absolut eindeutig und man muss, glaube ich, schon relativ blind sein, um hier zu argumentieren, dass hier nicht ein schwer alkoholkranker und drogensüchtiger Mann gezeigt wird.
Das ist richtig. Die Einschränkung habe ich gemacht, weil ich umgekehrt die Art und Weise, wie er ansonsten dargestellt wird, ehrlich gesagt genau deswegen problematisch finde, weil Max Payne einerseits sich offensichtlich in jeder freien Sekunde völlig zudröhnt, auch während seines Jobs noch am Saufen ist, aber ansonsten eben auf einem Level ein funktionierender Alkoholiker ist, wo ich das Gefühl habe, dass, keine Ahnung, das ist was, was bei mir persönlich, wo ich mir denke, das ist wieder eine Darstellung, die finde ich halt geradezu unanständig, weil das Max Payne dann aber gleichzeitig eben in der Lage ist, sozusagen Horden von Gegnern abzuservieren und durch Kugelhagel hinwegzutauchen und eben weiterhin dieser Superheld zu sein. Das, I don't know. Also im Englischen würde man sagen, das, it rubs me the wrong way. Das geht mir gegen den Strich, ist der deutsche Begriff. So, jetzt habe ich es gefunden. Also das, ich finde, das ist wieder eine Romantisierung dieses Zustands, die mir zu weit geht.
Ja, da laufen sie halt in ein Problem mit ihrer Kernspielmechanik schlicht und ergreifend rein. Sie haben eine Figur dargestellt, die letztlich ein körperliches Wrack ist, beziehungsweise sein müsste, aber jederzeit, wenn die Kernspielmechanik dann mal wieder kommt, wir kommen in die spielerischen Passagen und dann hechtet er in Zeitlupe, in diesem Bullet-Time-Modus von links nach rechts und nach vorne und nach hinten, schießt hordenweise Gegnern in den Kopf, wo du halt so ein bisschen davor stehst, dann kommt halt wieder diese narrative Dissonanz auf. Pass auf, die Figur, die mir gerade die ganze Zeit in den Zwischensequenzen gezeigt hat, die kann das nicht.
Ja, das zum einen, zum anderen aber auch so ein bisschen, wie das Spiel sich damit befasst, durch diesen zynischen Monolog, den Max Payne immer so absondert. Also zum Beispiel auch, wenn du Painkiller, also diese Schmerzmittel im Spiel aufsammelst. Das sind, im Spiel ist das spielmechanisch gesehen, sind das Health Packs, die du einsetzen kannst, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Und da gibt's gerne immer so einen kleinen Kommentar von Max, wie zum Beispiel, genau was meine 10 unterschiedlichen Online-Ärzte verschrieben haben. Ja. Was durchaus auch jetzt im englischen Original, und wie der Sprecher das rüberbringt, ein echt ganz cooler, humoriger Kommentar ist. Aber es nimmt halt das, was da vor sich geht, überhaupt nicht ernst, sondern so eher so ein Hau pfeift, dass ich mal wieder ein paar Schmerzmittel rein, der Max. Aber guck mal, ne, wie gut der Junge noch funktioniert. Ne? Er ist halt einfach die Ein-Mann-Armee, da kann auch ein bisschen Alkohol und Drogen nichts machen.
Gehen wir aber nochmal einen Schritt weiter. Gibt's noch irgendwas, was du aus dem Intro noch dringend thematisieren möchtest, bevor ich jetzt anfange, über den Einstieg in die erste Mission zu reden?
Eine Sache noch, und zwar, was es halt auch gibt in dem Spiel. Es sind so Lichteffekte, die haben gerne Neonfarben, so blau oder so ein rosa-pinkiges, violettes Neon. Und das ist tatsächlich ein ganz interessanter Kniff. Erstens ist es so ein bisschen ein Color-Coding in dem Spiel, mit dem Rockstar das ganze Spiel durchzieht, als so eine Art Farbpalette, die dem Ganzen so einen konstanten Anstrich geben soll, egal wo man gerade ist. Und zum anderen haben sie damit Farben aus dem Nachtleben Brasiliens in das Spiel quasi von Anfang an integriert. Das ist ganz interessant. Also ich habe mal die Designmappe sozusagen zu Max Payne 3 damals gesehen. Wir waren auf irgendeinem Presseevent, war das zur Ansicht. Und zwar bevor irgendein Spiel gemacht wird und bevor da jetzt tatsächliche Artworks oder sowas entworfen werden, wird häufig so eine Collagenmappe erstellt, wo halt Inspirationen für den Look des Spiels gesammelt werden. Und bei einem der Events zu Max Payne 3 gab es das Ding, das konnte man sich dort anschauen. Und da hatten sie halt tonnenweise Fotos aus, die waren nach Brasilien geflogen. Ich weiß gar nicht, ich vermute mal, dass sie auch in Sao Paulo waren, glaube, dass sie aber auch in Rio gewesen sind. Und da hatten sie halt auch teilweise seitenlang eben Fotos, die sie in diesen Städten gemacht haben und haben halt anscheinend festgestellt, dass da ganz, ganz viel so noch mit Neonschrift, Leuchtschriftzügen und so gearbeitet wird. Und das wollten sie in dem Spiel unbedingt irgendwie repräsentieren, weil das sozusagen für sie die Farben waren von diesem brasilianischen Nachtleben. Und das sieht man überall mit diesen Neon-Effekten, die in dem Spiel wiederum auftauchen. Das fand ich echt einen ganz coolen Kniff. Das ist das Einzige, was mir aus dieser Mappe in Erinnerung geblieben ist, aber das fand ich ganz clever gemacht.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zur ersten Mission, denn nach dem Intro, das eher so eine gewisse Stimmung transportieren soll, also da passiert plottechnisch nichts tatsächlich in irgendeiner Form Relevantes. Das soll eher ein bisschen zeigen, was Max Payne für ein Wrack ist. So ein bisschen diese ganze Stimmung auch als Charakterstudie und so weiter setzen. Und dann beginnen wir mit der ersten Mission. Wir beginnen es auf in einem Penthouse beziehungsweise auf der Terrasse eines Penthouses hoch über den Dächern von Sao Paulo, von denen wir bislang immer noch nicht wissen, dass es Sao Paulo ist, wo dann Max so ein bisschen in die Ferne starrt und dann so ein bisschen kommt auch da diese, wenn er dann mit seinem Kumpel Passo redet, siehst du, die Favela ist da unten. Und dieser ganze Einstieg, wir befinden uns nämlich auf einer Party oder auf einem karitativen Event, wo anscheinend Geld für irgendeinen guten Zweck eingesammelt werden soll. Und da sind halt irgendwie die Reichen und Schönen der Stadt, unter anderem auch die Familie, bei der Max Payne jetzt in der Zwischenzeit als Bodyguard arbeitet. Und auch da hört man so den inneren Monolog von Max Payne. Und der innere Monolog von Max Payne in diesem Fall, während dir, André, du hast ja vorher schon gesagt, so die Leute vorgestellt werden, okay, das ist der Typ, um den ich mich kümmern soll, den ich beschützen soll, dessen Familie mich als Bodyguard angeheuert hat. Das ist seine dumme Putenfrau, die irgendwie nach oben geheiratet hat, aber nichts in der Birne hat. Das ist irgendwie sein blöder jüngerer Bruder, der irgendwie die ganze Zeit voll auf Koks ist und sich nur zum Affen macht. Das da drüben ist sein mittlerer Bruder, der in der Politik ist und anscheinend ein schmieriges Riesenarschloch. Also jeder auf dieser Party ist aus Max Paynes zynischem Innenmonolog ein riesengroßes Arschloch, das bloß so tut, jetzt mit solchen karitativen Events und so weiter, das bloß sich so den Anstrich von Humanität noch gegeben hat. Und dieser ultra-zynische Blick, der da relativ am Anfang schon etabliert wird, der ist halt absolut klassisch hardboiled. Also Hardboiled Detective sozusagen 101, die zynischstmögliche Weltsicht, die man haben kann, und das zynischstmögliche Menschenbild.
Ja, damit bist du ja auch schon zu einem Punkt gesprungen. Also es gab ja viele Klagen auch darüber, Max Payne 3 sei kein wirkliches Noir mehr. Und da kann man natürlich drüber streiten. Sie haben natürlich immer gesagt, so, sie machen ein Neo-Noir. Also sozusagen, sie bedienen sich der Genre-Elemente, die man vielleicht von einer Noir-Geschichte erwartet, aber sie verpacken das in eben moderne Inszenierung und auch modernes Setting. Also viele Leute haben ja auch gesagt, also Noir, ohne dass man eben durch düstere Straßen einer Großstadt läuft, das spielt ja alles an helllichtem Tag, das funktioniert nicht. Und da muss ich sagen, einerseits kann schon verstehen, dass die Leute so ein bisschen irritiert sind, wenn man sich das Quellmaterial, also Max Payne 1 und 2 anschaut. Auf der anderen Seite durchaus ein ganz cleverer und mutiger Schritt, und ich finde, die Elemente gerade mit Blick eben auf so Hardboiled Detective Geschichten sind schon durchaus vorhanden. Wie geht's dir?
Ich glaube, also wenn die Kritik tatsächlich gelautet hat, oh, Max Payne ist ja kein Noir mehr, ich glaube, da verwechselt man ein paar Sachen, weil bei Noir, da reden wir über einen Filmgenre, beziehungsweise ein Unterfilmgenre, den Film Noir eben, wie wir es bei L.A. Noir auch gemacht haben. Und ja, jetzt kann man sagen, Max Payne 3 ist kein Film Noir mehr, was allerdings nicht bedeutet, der Film Noir entstand ja nicht zuletzt aus dem klassischen amerikanischen Detective Hardboiled. Also ganz kurz, der Hardboiled ist ein Untergenre der Kriminalliteratur, das in den hauptsächlich in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts so langsam aber sicher an Fahrt aufgenommen hat. Man denke da zum Beispiel an, jetzt ist mir der Name entfallen, sag schnell, berühmter Hardboiled,
Meinst du, André, was willst du sagen, Sam Spade?
Nein, Philip Marlowe, wer hat den geschrieben? Ich komme nicht auf den Namen. Ich muss googeln.
Chandler?
Verdammt.
Chandler?
Raymond Chandler, genau. Genau, man denke an so Autoren wie Raymond Chandler und Co. mit dem Detective Philip Marlowe und so weiter. Und aus diesen Geschichten ging eigentlich zu einem, ich weiß nicht, der einzige Einfluss, aber der Film Noir ging aus dem amerikanischen Hardboiled hervor. Und jetzt dadurch, dass du bei Max Payne 3 ein anderes Setting hast, als das klassische Film Noir-Setting, insbesondere beim amerikanischen Film Noir, nämlich irgendwelche amerikanischen Straßenzüge, und wir jetzt irgendwo in einem helleren und leuchtenderen Brasilien unterwegs sind, hat das immer noch exakt den gleichen Einfluss. Und das sieht man wunderschön am Anfang bei diesem zynischen Monolog. Man sieht es auch in dieser ganzen Situation, weil der klassische Hardboiled Detective ist gekennzeichnet davon, dass er erstens so ein bisschen zur Selbstjustiz neigt, dass er seine eigenen moralischen Regeln hat, dass er sich eben nicht auf die Mühlen der Justiz verlässt, dass die Grenzen zwischen schuldig und unschuldig immer so ein bisschen verschwimmen, dass häufig genug auch die Auftraggeber, die diese Detektive, häufig sind es Privatdetektive, bekommen, ebenfalls nicht sonderlich vertrauenserweckend sind und sie eigentlich was machen, was moralisch nicht ganz so zu rechtfertigen ist. Und das beschreibt sowohl Max Payne 1 als auch Max Payne 2 als auch Max Payne 3. Das ist im Kern, sie haben sich der visuellen Darstellung bei Max Payne 1 und 2 des Film Noir bedient. Im Kern waren das schon immer Hardboiled-Geschichten.
Ja, genau. Also es gibt immer eine wichtige Unterscheidung zwischen einer bestimmten Ästhetik, also diese Noir-Ästhetik, und dann eben sozusagen, wenn man es als Genre begreifen will, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass das auch diskussionsfähig ist, dass es dann eben auch Genre-Tropes gibt und ob die erfüllt sind. Und sozusagen Genre-Tropes, da ist Max Payne 3, glaube ich, sehr, sehr gut am Start. Also auch zum Beispiel, dass Max Payne 3 im Grunde genommen so ein Loser ist und auch so ein bisschen ein Außenseiter, und dass der, weil er ein Außenseiter ist, ist er von dieser Korruption des Systems aber noch nicht erfasst und ist deswegen vielleicht auch häufig dann der Einzige, der so einen Fall aufklären kann, weil er nicht Teil der Maschinerie ist. Und das macht Max Payne 3 ja sozusagen nochmal, indem es noch einen Schritt weiter geht, und er ist halt wirklich dieser Fisch aus dem Wasser, weil er in einem fremden Land ist und die ganzen Strukturen und die Korruption, die dort existiert, er ist überhaupt nicht Teil dieses ganzen Systems, das ihn jetzt auf einmal umgibt, und deswegen ist Max Payne sozusagen der Einzige, der hier hinterher für Recht und Ordnung sorgen kann.
Erstens das, und zweitens, was natürlich immer dazu kommt, gerade wenn es sich in der klassischen Hardboiled-Literatur um so korrupte Systeme dreht, ist, dass er natürlich auch den, in Anführungszeichen, richtigen moralischen Code haben muss, nämlich einfach zu sagen, ich scheiß auf eure Regeln, notfalls nehme ich das mit einer Pistole selbst in die Hand. Also da gehören, eben so im klassischen Hardboiled hat das eben so zwei Elemente, nämlich genauso diese Korruption, die nur ein Außenstehender auflösen kann, die du gerade erwähnt hast, und gleichzeitig aber auch die Bereitschaft dieses Außenstehenden, das zu tun mit Mitteln, die nicht legal sind.
Genau. Es sind zwei Sachen übrigens, die mir auffallen, die wir noch erwähnen sollten. Also erstens will ich nochmal ganz kurz einfach so hinzufügen, dieser Cello-Soundtrack, der im Hintergrund läuft während dieser allerersten Intro-Sequenz, die wir erwähnt haben, finde ich fantastisch. Ich finde, die Musik in Max Payne 3 ist sowieso ziemlich cool, sehr clever gewählt, berücksichtigt hinterher dann auch sowas wie zum Beispiel in Brasilien gibt es wohl eine große Remix-Kultur. Also gab es auch viele Artikel darüber, inwiefern der Einzug von DRM in Ländern wie Brasilien so eine kulturell gewachsene Remix-Szene bedroht. Das ist in dem Soundtrack teilweise repräsentiert. Es ist auch ein relativ cleveres Musiksystem, wo sie anstatt das, wenn du in den Kampf wechselst, auf einmal einfach von einem Soundtrack, von dem Erkundungssoundtrack auf den Kampfsoundtrack gewechselt wird, ist das ein System, das aus Bausteinen diesen Soundtrack dynamisch erweitert und dann auf einmal eben zum Beispiel nochmal einen Percussion-Soundtrack drüberlegt, der das Ganze treibender macht, wenn die Action losgeht, und den wieder rausnimmt, wenn es wieder ruhiger wird. Also das ist technisch auch sehr, sehr cool und sehr, sehr schön gemacht, das als Anmerkung. Und bevor diese Intro-Sequenz zu Chapter 1 losgeht, gibt es außerdem noch ein ganz typisches, ein ganz klassisches Element für die Max Payne-Spiele, denn es gibt ein Foreshadowing auf das Ende. Genauso wie auch das erste Max Payne legendärerweise sozusagen mit dem Abschluss erstmal beginnt, ja, und dann in einer Art Retrospektive von Max erzählt wird, gibt es hier auch eine kurze Sequenz, die den Endpunkt dieser Geschichte zeigt, oder zumindest eine Szene ist relativ nah an diesem Endpunkt. Und wo Max Payne so ein bisschen schon rückblickend über das reflektiert, was ihm da geschehen ist und welche Rolle er in all dem spielt, was da jetzt kommt. Und erst dann wechselt es in diese eigentliche Erzählebene.
Genau. Und bei dieser Szene, wir sehen dann übrigens einen Max Payne, der dann so den Kopf kahl geschoren hat und, wie du erwähnt hast, in so einer Art Unterhemd rumläuft und total an Bruce Willis aus Stirb langsam erinnert. Oder vielleicht eher auch an den späteren etwas gealterten Bruce Willis, der dann in späteren Stirb langsam Teilen aufgetreten ist. Und diesen Max Payne sehen wir halt blutig, man weiß nicht, es ist sein Blut, es ist das von den ganzen Horden von Leuten, die er wahrscheinlich in der Zwischenzeit erschossen hat. Und der bewegt sich mit einer Pistole in der Hand auf jemanden zu, den wir nur ganz verschwommen sehen. Also wir wissen nicht wirklich, wie er aussieht und wer das ist und so weiter. Und der sich offensichtlich angeschossen oder schwer verletzt auf dem Boden vor ihm wegrobbt. Und die Szene legt halt sehr, sehr nahe, dass Max Payne ihm jetzt dann noch die finale Kugel in den Kopf schießt. Und auch da ist so dieser innere Monolog, wo dann Max Payne sagt, hier, wir Amerikaner, wir sind ja die besten Kapitalisten. Weißt du, man kauft ein Produkt, in dem Fall eine einen Killer wie Max Payne und man erwartet, ja, dass dieses Produkt seinen Job erledigt und auch da wieder so diese sehr zynische Sicht auf das Leben, auf ein sehr zynisches Menschenbild und natürlich auch ein sehr zynisches Selbstbild. In dem Moment ist Max Payne und beschreibt sich auch selber so, ich bin einfach nur die angeheuerte Waffe, die abdrückt.
Ja, und sehr schön übrigens ist diese ganzen Verzerreffekte, die ansonsten in dem Spiel recht prominent sind, die sind in dieser Sequenz, die sind noch minimal vorhanden, aber sind extrem zurückgefahren und das wird dann hinterher, wenn man zu dieser Szene kommt, dann auch klarer. Also Max Payne ist dann irgendwann an dem Punkt, wo er sich denkt, jetzt muss ich mal das Saufen aufhören und so weiter. Und in diesem Moment der Introspektive, wo er so ein bisschen erklärt, die wollten eigentlich nur den wütenden Gringo, der hier für sie die Drecksarbeit erledigt und so weiter. Das ist halt ein Moment der Klarheit und das ist auch gespiegelt dadurch, dass diese Beeinträchtigung von Max Payne zwar nach wie vor vorhanden ist, aber jetzt ganz stark runtergefahren ist.
Und dann, das ist übrigens das, was ich auch eingangs meinte, als ich gesagt habe, wir sollten den neuen Entwickler im Hinterkopf behalten. Also hier bei dieser ganzen kurzen Reflexion darüber, über den amerikanischen Kapitalismus und wo sich Max Payne tatsächlich als Produkt in einem kapitalistischen System begreift und charakterisiert. Ich finde, an solchen Stellen merkt man auch, was die Tonalität des Ganzen angeht, was das Maß des Zynismus, mit dem hier teilweise auf Gesellschaften geguckt wird. Das ist eher charakteristisch für Rockstar und nicht ganz so charakteristisch auch für die früheren Max Payne-Teile. Also auch da gab es diese Anleihen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, Rockstar hat nochmal irgendwie, wenn wir jetzt in der Drogenmetapher bleiben, hat nochmal eine Runde Speed nachgeworfen.
Ja. Sie sind auch natürlich jetzt in der ganzen Inszenierung in eine völlig anderen Sphäre als Remedy. Remedy hat ja den ersten Max Payne noch, ich glaube, im Grunde genommen fast ausschließlich, nicht ganz, aber es gibt ja so ein paar In-Engine-Cutscenes, zum Beispiel eben diese Anfangssequenz, wo Max Payne auf dem Dach des Hochhauses steht, aber vieles wird ja über diese Comic-Panels erzählt. Und die hat jetzt Rockstar zum Beispiel entfernt und versucht aber über eine Echtzeit-Comic-Ästhetik das Ganze noch einzufangen. Also die Bilder in dem Spiel werden häufig mal in so einer Art Splitscreen in verschiedene Panels, wie in Comic-Panels, eingeteilt. Und dann wird mal kurz eines davon eingefroren, dass auch wie so ein Comic-Panel dort ein Standbild steht, während in dem anderen Hälfte des Bildschirms diese Echtzeithandlung weiter fortschreitet. Manche Sachen, die die Figuren sagen oder denken, werden ab und zu kurz als Schriftzüge in das Bild eingefügt, um so diese Denk- und Sprechblasen eines Comic-Panels zu symbolisieren. Was auch wieder so eine Geschichte ist, das ist einerseits echt eine ganz clevere Idee, finde ich, zu sagen, wir machen eine Echtzeit-Comic-Ästhetik, um dieser Werkvorlage weiterhin Hommage zu zollen, aber in die Moderne zu gehen. Umgekehrt, das Spiel ist dadurch, auch weil es meiner Meinung nach viel zu viele Cutscenes einsetzt, unglaublich schwatzhaft. Und wo die Original-Max Paints für meinen Geschmack teilweise zwar zu pathetisch sind, aber dafür sehr gerne auch einfach auf den Punkt sind, ist Max Payne 3 teilweise, hat es durchaus auch sehr, sehr schön geschriebene Dialogzeilen, aber es ist dazwischen viel zu viel, was es super verwässert.
Also ich hatte jetzt tatsächlich in den beiden Kapiteln, die ich jetzt dafür nochmal für diese heutige Folge gespielt habe, hatte ich tatsächlich auch schon so ein bisschen den Eindruck und manchmal das Gefühl, na jetzt geh halt mal weiter, ich hab's schon verstanden. Insbesondere, wenn es der gefühlt 27. schon in relativ kurzer Zeit Monolog von Max Payne darüber ist, warum eigentlich die ganze Welt scheiße ist. Und ich so, ja, ich hab's verstanden. Kann jetzt die Geschichte weitergehen? Kann ich jetzt endlich wieder ballern?
Ja, total. Die ersten beiden Kapitel sind im Grunde genommen sogar ja zweimal das Gleiche. Also man sieht im Grunde genommen immer Max Payne, der mir jetzt, er arbeitet jetzt eben für diese Branko-Familie, diese Superreichen. Und er ist immer erst in einer Situation, hier Penthouse-Party, im zweiten Kapitel fliegen sie dann zu so einem Club mit ihrem Hubschrauber, ja, um dann sich sozusagen von den Strapazen zu erholen, die sie erdulden mussten. Da kommen wir gleich zu, welche das gewesen sind. Und Max Payne kommentiert als Off-Erzähler einfach diese Dekadenz und wie sehr ihn diese Scheinwelt dieser reichen Weicheier anwidert. Und das ist eigentlich zweimal exakt das Gleiche, was da passiert.
Genau, jetzt kommen wir aber dazu, was denn dann tatsächlich passiert. Nämlich, In der ersten dieser Missionen befinden wir uns, ich habe es vorher schon gesagt, auf der Terrasse eines Penthouses. Auch da die Reichen und Schönen schweben dann sozusagen über diesen ganzen armen Vierteln, den Favelas da unten, feiern sich selbst und feiern irgendwie ihren karitativen Geist, ja, machen ja irgendwie was Gutes. In Wahrheit hauen sie sich die ganze Zeit nur irgendwelche Cocktails oder Koks hinter die Binde. Und plötzlich geht irgendwie die Fahrstuhltür auf. Es kommen ein paar maskierte Leute, fangen an, um sich zu schießen und entführen die Frau desjenigen, dieses Brankos, von dem du gerade schon gesagt hast, dessen Bodyguard man ist, und ihn ebenfalls, beziehungsweise sie versuchen es, weil Max Payne ist ja noch da.
Genau, also zunächst gelingt das auch, ne? Sowohl die Frau Fabiana als auch der, ich glaube Rodrigo heißt er, die werden erstmal verschleppt und jetzt geht Max Payne hinterher und dann fängt zum ersten Mal tatsächlich Gameplay an. Dann läuft man in Gestalt von Max Payne auf so einen, auf einen Gang in diesem Penthouse hinaus und dann kommt der erste Gegner, das Bild friert kurz ein und man kriegt dann jetzt den ersten Tooltip, das so ein bisschen anfängt, das Spiel zu erläutern. Das passiert dann in weiterer Folge immer wieder, dass einem einzelne Sachen erklärt werden. So, hey, du kannst nach vorne springen mit der Leertaste, wenn du nach vorne hechtest, das ist der sogenannte Bullet Dodge, dann hast du automatisch Zeitlupe und während du in Zeitlupe durch die Luft fliegst, kannst du halt Leute erschießen und hey, du kannst hier in Deckung gehen und so weiter und so fort. Ja, und dann ist, glaube ich, der Moment, wollen wir hier an der Stelle gleich schon mal einfach ganz anfangen, über das Gameplay zu sprechen?
Nein, eine Sache habe ich noch, die sich an dieser Stelle jetzt total anbietet. Denn ich habe es ja vorher schon mal erwähnt und auch da, ich habe übrigens paraphrasiert, also war nicht meine Interpretation, weil Max Payne zum Beispiel bei der Frau Fabiana, wie sie heißt, die charakterisiert Max Payne und damit wird sie dem Zuschauer dargestellt wie so dieses klassische Klischee der gut aussehenden jungen Frau, die sich an einen reichen älteren Typen dran macht. Ja, die haben aber eigentlich überhaupt keine, auch das sagt Max Payne, sie ignorieren sich eigentlich die meiste Zeit gegenseitig. Die will halt nur die Kohle, die will halt nur irgendwie das gesellschaftliche Standing, ja, will sich gern mal irgendwie einen reinlöten und so weiter und so fort. So wird diese Frau charakterisiert vom Spiel und von dem Protagonisten. Und ihrem Mann geht's da nicht viel besser. An einer Stelle, die Frau nennt er zum Beispiel an einer Stelle einen Airhead, wie es in der englischen Version heißt, auf Deutsch dann so viel, wie es auch noch eine dumme Pute, also hat nichts zwischen den Ohren sozusagen. Und ja, genau, ein Dummkopf, ja, könnte man ebenfalls sagen. Und die Figur und ihren Mann, wie gesagt, der kommt auch nicht besser weg, ja, in der Hinsicht, wie keiner auf dieser Party in irgendeiner Form gut wegkommt, die soll ich jetzt retten. Jetzt verstehe ich als Spieler durchaus, wenn das jetzt ein Film wäre oder wenn das ein Roman wäre, dann hätte ich damit relativ wenig Schwierigkeiten, weil ich muss ja nur verstehen, warum die Figur, der ich dort folge, sie retten will. Und dann kommt halt hier eben sowas, hat es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, so eine Art, ja, ein bisschen deplatziertes Pflichtbewusstsein bei Max Payne so ein bisschen als Ratio durch. Klar, er hat auch nicht mehr viel anderes als seinen Job und den Alkohol und die Tabletten. Also wenn er das noch aufgibt, dann kann er sich sozusagen die Kugel direkt in den Kopf schießen. Nur, warum soll ich als Spieler, der sich daran jetzt aktiv beteiligen soll, warum soll ich mich auch nur einen Meter um die unsympathischen Figuren kümmern? Die werden übrigens im weiteren Spielverlauf, zumindest in den Missionen, die wir jetzt zeigen, auch noch relativ unsympathisch dargestellt vom Spiel. Also es ist nicht mal nur so, dass es einfach nur Max Paynes Perspektive ist, sondern das Spiel gibt sich sehr, sehr wenig Mühe, wenn überhaupt Mühe, diese Figuren irgendwie menschlich zu zeichnen, beziehungsweise so menschlich zu zeichnen, dass man auch nur den Jota von Mitgefühl oder Sympathie empfinden könnte. Und einerseits wegen mir glaubwürdig genug finde ich, dass Max Payne das jetzt tut, weil es sein Job ist. Aber als Spieler sitze ich in dem Moment da und denke mir, why should I care?
Ja, also ich glaube, da kommt hinterher auch nicht viel. Also es gibt hinterher noch so ein, zwei Figürchen, wo man eventuell möglicherweise ein bisschen mehr motiviert wäre. Aber in der Hinsicht hat das Spiel dir nicht viel anzubieten. Du spielst, um diese Geschichte weiter zu erleben, aber nicht, weil du diese Geschichte mitempfinden willst, in der Hinsicht, glaube ich.
Aber sie interessiert mich halt nicht. Es ist mir wirklich buchstäblich egal. Du hast dann in der zweiten Mission kommt dann so eine Szene, wo man auf einem wo so eine Frau, das ist dann die Schwester von der Fabiana, wo die über ein Dach flüchtet und man muss die Leute aus einem Helikopter heraus mit einem Gewehr abschießen, also die Gangster, die sie verfolgen, und wenn man das nicht schnell genug macht, dann erwischen sie sie und erschießen sie und dann ist Game Over. Und ich saß halt die ganze Zeit davor und es ist mir so egal. Also es ist mir wirklich, ich will noch nicht mal wissen, wie das weitergeht. geht. Das Spiel geht hin, ich finde das so interessant, letztlich geht das Spiel in dieser ersten Mission schon hin und sagt, egal was diesen Leuten passiert, es kann dir völlig egal sein. Und wie gesagt, in einem Roman oder in einem Film, wo ich passiv das Ganze konsumiere, wäre es mir auch egal. In einem Spiel sitze ich da und denke mir, das Spiel gibt sich die allergrößte Mühe, dass ich keine Lust habe, weiterzuspielen. Weil ich will nicht wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Die sind mir alle egal.
Also ich finde, Max Payne ist mir insofern nicht egal, als ich halt einfach immer wissen wollte, wie es die Geschichte dieser Figur weiterspinnt. Das fand ich schon interessant. Die anderen Figuren tatsächlich, also in dieser Hinsicht, also ja, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe nie gespielt mit irgendeinem, ich möchte den jetzt wirklich retten oder sonst irgendwas, aber ich brauche das nicht. Ich spiele auch so ein Spiel, weil mir das Gameplay gefällt, egal ob die vom Spiel ausgegebene Zielvorgabe oder Handlung oder so für mich da jetzt noch meine Triebfeder ist. Idealerweise ist beides vorhanden, das macht das Spielerlebnis viel, viel besser. Aber es reicht aus, dass ich das Gameplay spielen möchte.
Ja, es geht mir ja nicht nur, siehst du das, also ich wüsste jetzt nicht, wie weit ich es noch weitergespielt habe. Also die Handlung an sich, der eigentliche Plot mit diesen Entführungen und wer steckt dahinter und so weiter und so fort, der könnte mich nicht mehr gelangweilt haben, wenn er es probiert hätte.
Oh doch, gib ihm noch ein bisschen Zeit, das wird noch viel schlimmer.
Oh Gott. Also ich stimme dir völlig zu. Mich würde auch total interessieren, wie das mit Max Payne weitergeht. Aber halt immer, wenn sie den eigentlichen Plot erzählen, die eigentliche Handlung vorantreiben, sitze ich halt so davor und denke mir, bitte weiter, bitte weiter, bitte weiter.
Ja, das ist ganz
seltsam, weil sich das Spiel auch wirklich keine Mühe gibt. Also ich glaube auch, da hat tatsächlich jemand da gestanden und hat gesagt, wir charakterisieren die jetzt auch alle wirklich erstmal als unsympathisch. Ich glaube schon, dass das bewusst passiert ist. Das ist keine Inkompetenz oder sonst irgendetwas. Und wie ich schon gesagt habe, in einem Film oder in einem Roman wäre es mir egal. Aber in einem Spiel, was mein aktives Zutun benötigt, dann habe ich mich immer dabei ertappt, dass ich da sitze und denke, warum mache ich das jetzt gerade einfach, damit danach eine Cutscene kommt und einen Plot voranspinnt, der mich überhaupt nicht interessiert, weil er nur irgendwelchen korrupten Arschloch-Charakteren irgendetwas Schreckliches widerfährt.
Ja, im Grunde ist es ja nur die Fortsetzung dessen, was wir eben auch schon kurz hatten bei dem Thema Alkoholismus und Drogenkonsum. Ne? Dass da eine Handlung existiert, die, als ob es geschrieben wäre, völlig losgelöst von dem eigentlichen Gameplay, dass dann diese Sachen konterkariert und verharmlost in dem Falle oder jetzt in dem anderen Falle offensichtlich irgendwie für den Spieler aber keine wirkliche Handlungsmotivation bereithält. Also das wirkt entkoppelt. Es ist natürlich jetzt auch ein Spiel, das hat schon jetzt nicht so ultra viele Jahre auf dem Buckel, aber ich sag mal, es ist nicht so ungewöhnlich, beziehungsweise eher, dass Spiele zumindest ein Bewusstsein für sowas wie eine ludonarrative Dissonanz und Ähnliches mitbringen. Also, dass sowas wie ein Uncharted sowas zumindest mal mit einem Augenzwinkern als Achievement vermerkt, nicht um Gottes Willen in irgendeiner Form korrigiert, aber zumindest sagt, ja, wir sind uns schon im Klaren darüber, dass das nicht ideal ist, ist ja sogar eine relativ neue Entwicklung.
Wohlgemerkt, ich will noch eine Sache an dieser Stelle hinzufügen, bevor jetzt jemand sagt, oh, der Jochen findet die Geschichte von Max Payne 3 schlecht. Ich finde die Geschichte nicht mal schlecht. Also ich finde sie jetzt auch nicht berauschend, so weit, wie ich es gespielt habe. Aber die ist durchaus kompetent gemacht. Die Dialoge sind meistens relativ kompetent geschrieben. Die Figuren werden, auch wenn sie sehr, sehr negativ dargestellt werden, aber durchaus gekonnt mit wenigen Pinselstrichen gezeichnet. Ich finde die Geschichte nicht schlecht. Ich finde sie im Kontext eines Spiels, finde ich sie widersinnig.
Ja, also nach hinten raus, ehrlich gesagt, die Story, die wird schon noch ein bisschen scheiße, weil dann hinterher geht's dann um ganz viele unterschiedliche Verstrickungen noch mit der Polizei und hier und da und Korruption dort und dann ist da hier diese Gruppierung und jene Gruppierung und es verliert zu sehr aus den Augen, was eigentlich an dem Spiel interessant ist, nämlich eben diese Charakterstudie von Max Payne und es verwässert sie total durch einen belanglosen Schnitzeljagdplot, wie ihn alle anderen Spiele dieser Welt auch haben.
Und ein letztes, was ich noch anfügen möchte, und auch das geht wieder in die Richtung neuer Entwickler. Die Max Payne 1 und 2, also die Remedy Max Paynes, waren, finde ich, durchaus gekennzeichnet davon, dass so eine gewisse, außerhalb der Monologe von Max Payne, und wenn man jetzt das erste Max Payne sich nochmal anschaut zum Beispiel, was ich jetzt gemacht habe, auch da hast du diese sehr zynischen, wenngleich auch nicht gar so zynischen, würde ich argumentieren, wie jetzt im dritten Teil, aber auch da hast du so diese zynische, hardboiled Weltsicht auf das Ganze eines desillusionierten Polizisten, der auf der Suche nach den Mördern seiner Familie ist. All das ist präsent, aber du hast so eine Art Gegengewicht dazu. Viele der Gegenspieler, viele der Antagonisten, viele der Bösewichte sind geradezu comichaft lächerlich überzeichnet. Und damit, da hast du so eine gewisse Leichtigkeit dann eben auf der anderen Seite, die diesen zynistischen Innenmonolog so ein bisschen zumindest ausgleicht. Und Max Payne 3 hat das überhaupt nicht. Also das funktioniert da erzählerisch auf einer völlig anderen Ebene.
Ja, man hat sowieso auch so ein bisschen das Gefühl, ne, so von den Ansatzpunkten, die Remedy-Spiele, da hat man halt das Gefühl, ich meine, erstmal natürlich sind es Finnen, natürlich fühlen sie sich von so Noir-Material angezogen, ja, sagt den Finnen ja nach, dass sie so einen Hang zu düsteren Themen oder auch so Gothic
ja,
und sonstigen Musiken.
Gott sei Dank keine Vorurteile.
Ne, weiß ich nicht, ob das, inwieweit das Vorurteile sind oder ob das in irgendeiner Form tatsächlich stimmt.
Na gut, wenn es halbe Jahr Nacht ist, hörst du wahrscheinlich auch lieber Metal, als dich ins Fjord zu stürzen.
Ja, möglicherweise. Also auch so Filme aus der Region und sowas. Also keine Ahnung, mag sein, dass das auch einfach viel zu kurz greift. Ich will nicht behaupten, dass ich mich tatsächlich mit finnischer Kultur wirklich auskenne, aber das vieles von dem, was so rüberschwappt und das, was also kolportiert wird oder sowas, passt halt einfach auch zu dem, was Max Payne 1 und 2 so darstellen. Und es sind natürlich auch, es ist ein Amerika durch die Linse von Finnen, die diese Noir-Filme reproduzieren wollen. Und ich finde, bei Max Payne 3 merkt man eben, da ist jetzt der amerikanische Entwickler, der dem Ganzen einen modernen und vielleicht auch so diesen gritty Realism-Spin geben möchte. Das ist ein Team, das da sitzt und eben sagt, wir waren da und haben Fotos gemacht in Sao Paulo und dort und dort und dort und dort. Und wir haben dieses Favela so super nachgebildet. Und dieser Nachtclub zum Beispiel, in dem man dann im Kapitel 2 ist, wenn man Nachtclub Sao Paulo googelt, die Bilder, die da kommen, da erkennst du tatsächlich diesen Club wieder. Also sowas gibt es tatsächlich. Und das sind halt, finde ich, glaube ich, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal so eher das fiktive Vorbild, das reproduziert werden soll, und das andere versucht eher Realität einzufangen.
Ja, das durchaus. Und es versucht eben dann tatsächlich, oder es geht, um einen Begriff aus dem Pokern zu benutzen, es geht all in. Also man hatte, finde ich, oder zumindest mir ging es so, dass ich bei den früheren Max Payne-Spielen, eben weil sie auch teilweise mal so eine leichtere, fast schon slapstickhafte Note hatten, was teilweise die Bösewichte angeht, die wirklich teilweise, finde ich zumindest, grotesk überzeichnet waren und fast schon eher an eine Komödie erinnert haben. Und das Ganze dann konterkariert eben mit der sehr zynischen Handlung und den sehr zynischen inneren Monologen von Max Payne. Und da eine für mich zumindest sehr, sehr interessante und auch spielenswerte Kombination draus gemacht haben. Und hier hat man eben den Eindruck, wir gehen auf diesem Zynismus total all in.
Ja, ist halt so auch vielleicht natürlich passend dazu, dass sie die Figur Max Payne sozusagen einigermaßen konsequent weiter eskaliert haben, im Sinne von erstens jetzt eben auch noch richtige Alkoholiker, richtiger Abhängiger und dann eben vielleicht auch jetzt nicht nur, also ihm ist ja jetzt sozusagen auch die Rache genommen, dieser Handlungsstrang zumindest ist ja ad acta gelegt und jetzt, was hat er denn jetzt noch sozusagen, also dass das in ein noch tieferes Loch geschaufelt hat als Ausgangssituation, ist zumindest schon als Szenario vorstellbar und dann konsequenterweise zu sagen, ist es nur schlimmer geworden mit allem, auch mit seiner Weltsicht.
Mich hat das Ganze übrigens total an Man on Fire erinnert.
Mit Denzel Washington.
Mit Denzel Washington, ja. Also es ist ein Film, ich glaube aus 2003, 2004 aus der Ecke müsste der sein, wo Denzel Washington spielt jemanden, der als Leibwächter, ich glaube, ist es nicht auch irgendwo in Mittel- oder Lateinamerika? Wahrscheinlich habe ich mich deswegen dran erinnert, gefühlt, bei einer Familie eingestellt wird und sich dann mit der jungen Tochter ein bisschen anfreundet und dann irgendwie Entführung und er geht auch auf so eine Art Rachefeldzug. Es hat mich total an Man on Fire erinnert. Mann unter Feuer heißt er auf Deutsch.
Genau.
Nur mit dem einen Unterschied, auch da wird dann entführt und Töchter und so weiter und so fort, mit dem einen Unterschied, dass die Tochter in Man on Fire tatsächlich sympathisch ist.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es halt diesen emotionalen Anknüpfungspunkt, wenn er da in, ich glaube, es ist in Mexiko oder so spielt es. Genauso übrigens ganz ähnlich in The Equalizer, was ein sehr, sehr ähnlicher Denzel Washington Film ist, wo er sich dann mit so einer jungen Prostituierten anfreundet und in beiden Fällen dann eben auf so einen Rachefeldzug loszieht, wenn diesem einen Menschen, der ihm emotional wieder nahbar wird, etwas Schlimmes widerfährt. Und das ist dieser eine Punkt sozusagen, wo man diese emotionale Verbindung der Hauptfigur nachvollziehen kann und teilt, das fehlt natürlich.
Ja, das ist aber jetzt auch da wieder übrigens, wohlgemerkt, das ist jetzt im ersten Schritt gar keine Kritik, dass das fehlt. Ich finde nur interessant, dass es fehlt, dass sie erst gar nicht versuchen, eine solche Figur einzubauen.
Ich meine, vielleicht haben sie sich halt auch gedacht, der Spieler ist ja Max Payne. Max Payne ist zynisch und kalt entrückt dieser ganzen Welt. Also warum sollen wir dem Spieler irgend so eine Art von emotionalem Anker anbieten? Max Payne hat ja keinen.
Ja, durchaus. Ich finde nur, also ich kann in der Hinsicht halt nur von mir sprechen. Ich glaube, mit einem emotionalen Anker hätte es besser funktioniert, als wenn ich die ganze Zeit, zumindest jetzt auch in den ersten beiden Missionen, weil in der zweiten Mission wird natürlich dann die Frau wieder entführt, von anscheinend derselben Bande, wo du jetzt gesagt hast, man spielt quasi das Gleiche am Anfang erstmal zweimal und wo ich dann so nach einer Stunde halt da sitze und sage, ja, warum will ich, will die gar nicht retten, ja? Max Payne, kannst du nicht irgendwo hingehen, was Interessantes machen?
Einfach zu, ja, im nächsten Kapitel ist er wieder weg.
So ungefähr. Aber jetzt kommen wir mal zum Gameplay. Wir waren ja gerade schon dabei und dann sind wir nochmal abgebogen. Lass uns in Bullet Time hüpfen und Leute ins Gesicht schießen.
Ja, oh, das Leute ins Gesicht schießen ist so gut in dem Spiel, meine Güte. Ja, also in der Hinsicht ist es ja auch ganz interessant und da wird wahrscheinlich nochmal ein anderer Aspekt wichtig, außer das Spiel wurde jetzt von Rockstar gemacht, sondern das Spiel wurde jetzt von Rockstar gemacht und ich glaube dieses Mal eben mit dem erheblich stärkeren Vorsatz oder zum ersten Mal glaube ich vielleicht sogar mit dem Vorsatz, es vornehmlich für Konsole zu entwickeln. Und das bedeutet, dass sich bei Max Payne ein bisschen was ändern muss. Unter anderem die alten Max Paynes kannten noch nicht dieses extreme, ich bin ein Deckungsshooter. Und Max Payne 3 ist jetzt zu einem erheblichen Teil auf einmal ein Deckungsshooter geworden. Und da glaube ich, das ist nicht unbedingt Rockstar geschuldet, das ist der Zielgruppe geschuldet, dem großen amerikanischen Markt, der hauptsächlich auf Konsole spielt. Dort wollte man viele Max Payne 3 verkaufen und deswegen hat man sich überlegt, was mache ich denn auf Konsole? Und der Deckungsshooter hatte ja sein großes sozusagen Encore auf Konsole, weil man gemerkt hat, das ist ein idealer Shooting-Modus für die Steuerung mit Gamepad, weil du hast diese Sicherheitszonen, du kannst in Deckung gehen und bist dort erstmal für eine Zeit unverwundbar, weil nicht treffbar, sofern du nicht flankiert wirst. Das heißt, du hast mehr Zeit, um Übersicht zu verschaffen, mehr Zeit, um Dinge vielleicht auch anzuvisieren, schon mal so grob, damit du hinterher nur noch hier nachjustieren musst. Und das sind alles Sachen, die notwendig sind, weil das Eingabegerät nicht so schnell und präzise handeln kann, wie das im Falle von Maus und Tastatur noch der Fall ist. Und dementsprechend gibt es jetzt eben ein Deckungssystem. Es ist auch zerstörbare Deckung und es gibt dann hinterher natürlich auch Mechanismen, die dich da raustreiben sollen. Aber das ist eine fundamentale Änderung in der Max Payne-Reihe. Und eine andere Sache zum Beispiel auch, über die wir vorher schon so ein bisschen gesprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch das nicht nur eine rein künstlerische Entscheidung war, zu sagen, wir machen einen Neo-Noir und der spielt eben auch ganz viel einfach bei hellem Sonnenschein, sondern es gab just auch so ungefähr zu dieser Zeit die Behauptung, der amerikanische Markt gutiert in erster Linie sehr farbenfrohe Spiele mit kräftigeren Farben. Europäische Spiele neigen dazu angeblich, dass sie eher desaturierte Töne benutzen. Deutsche Spiele sollen so zu Grau- und Brauntönen neigen, andere Spiele gerne zu Grau- und Blautönen und der Amerikaner mag aber gerne etwas kräftigere Farben. Und könnt ihr mir vorstellen, dass diese Marktforschung, die damals so ein bisschen rumgereicht wurde, das habe ich erzählt bekommen von Crytek, die auch erzählt haben, weswegen sie zum Beispiel damals Farben intensiver gemacht haben in den Crysis-Spielen, dass dann auch Rockstar gesagt hat, okay, dieser Noir-Look, das könnte eventuell Kassengift sein, wir überführen das Ganze in ein Neo-Noir-Paket und wir setzen das Ganze eben nach Brasilien und dort gibt es dann eben auf einmal diese schönen, kräftigen Neonfarben, ja, die wir dann auch, wo wir auch sagen können, so, ah, guck mal, da haben wir hier das Nachtleben Brasiliens übernommen und so, um dem Ganzen nochmal einen anderen Anstrich zu geben, von dem man einfach auch glaubt, dass das dann eben auf Screenshots und Videos eher wie etwas aussieht, was man spielen will in den USA.
Meine Damen und Herren, an dieser Stelle vielleicht vielleicht mal ganz kurz, jetzt hat es aufgehört, aber heute ist bei der Baustelle vor meinem Haus, sie verlegen hier eine komplett neue Kanalisation, das heißt seit einigen Wochen sind hier große Baustellen, Geräusche gerne mal zu hören, weil sie die ganze Straße aufreißen. Wenn es jetzt hier in der Aufnahme ist, gerade war es besonders schlimm, dann sehen Sie das Ganze bitte nach, aber ansonsten muss ich jetzt die ganze Zeit still sein, während André redet. Und das will ja keiner außer André.
Nicht mal André will das.
Was, nicht mehr? Du hörst, also na gut, wenn du das sagst. Was ich ganz interessant finde, also wir sollten ja vielleicht mal ganz grundlegend über das Gameplay kurz reden, nämlich über diese ganze Bullet-Time-Geschichte. Das war ja immer das Kernelement von Max Payne, die Sache, mit der man damals das erste auch schon vermarktet hat, was man immer sehr in den Vordergrund gestellt hat. Was schlicht und ergreifend bedeutet, auf Knopfdruck läuft die Zeit langsamer ab. Es gibt eben dieses Bullet-Time-Feature. Man sieht dann auch tatsächlich die einzelnen Kugeln, die zum Beispiel auf Max dann zufliegen. Man kann ihnen ausweichen. Max hat generell sehr, sehr wenig oder hält im Vergleich zu anderen Shootern oder auch Third-Person- oder Cover-Shootern hält quasi nichts aus. Das heißt, nach ein paar Treffern hat sich dann unten eben diese Figurleiste, die Gesundheit repräsentiert, schon beinahe bis zum Anschlag rot gefüllt und man müsste wieder ein paar Pillen nachwerfen, um das wieder zu senken. Also der hält relativ wenig aus, gerade im Bezug auf so einen klassischen Third-Person-Shooter, wo dann gerne mal Leute, so Nathan Drake und Co., durchaus auch schon andere Kaliber abkönnen. Das heißt, man muss eigentlich, oder im Idealfall sollte es so sein, dass man dieses Bullet-Time-Feature eben benutzen muss. Und dann kann er eben solche Hechtsprünge nach links in Zeitlupe machen und nach rechts. Das Fadenkreuz allerdings, das läuft dann natürlich sozusagen in Normalzeit. Das bedeutet, dass man eben nicht irgendwie in Zeitlupe dann die Gegner anvisieren muss, sondern alles andere wird langsam, aber selber wird man mit oder als das Fadenkreuz repräsentiert so ein bisschen den Todesengel, den man dann als Spieler spielt, weil während alles andere in Zeitlupe und auch Max Payne hüpft so in Zeitlupe lang, aber als Spieler agiert man in Echtzeit. Das ist so ein bisschen die Superheldenfunktion des Spiels und wo man dann da sitzt und in diesem Zeitkontingent, was man in dieser Bullet Time zur Verfügung hat, schieße ich jetzt dir zuerst ins Gesicht oder dir dort drüben und dem da hinten könnte ich noch ins Bein schießen. Das ist so ein bisschen das Kernelement des Spiels. Man könnte es durchaus auch als ein Gewaltballett bezeichnen.
Genau, ne? Ein Begriff, der in Verbindung mit den John Woo-Filmen früher immer benutzt wurde, die das Ganze sehr stark beeinflusst haben. Und diese Zeitlupenästhetik ist sozusagen immer noch der USP des Spiels. In Max Payne 3 gefühlt spielt er gar nicht mal eine so große Rolle, wenn man das nicht will. Das Spiel ist sowieso in der Hinsicht, finde ich, ziemlich bemerkenswert, weil es das Feature ist schon notwendig, aber das Feature hat quasi eine doppelte Funktion. Erstens, wenn du Bullet Time aktivierst, hast du kurze Zeit sozusagen Superkräfte, auch wieder ein bisschen problematisch, weil die Inszenierung der Bullet Time auch so ein bisschen an diese Inszenierung der Drogeneffekte erinnert und man eventuell interpretieren könnte, dass Max Payne durch seine Abhängigkeit diese Superkräfte erhält, ja, was dann sehr problematisch wäre. Aber das ist eine Hilfestellung im Gameplay, aber es ist auch eine inszenatorische Maßnahme. Der Spieler kann hier selber als Regisseur in seinem eigenen Actionfilm tätig werden und das finde ich enorm befriedigend in Max Payne 3. Wenn du bei dem Spiel, das hat eine hervorragende, bis heute hervorragende Zerstörungsphysik, wo du auch, wenn du eine Glasscheibe anschießt, erst wenn du so ein Loch drin ist und wenn du unten drunter schießt, dann stürzt sie ganz in sich zusammen und wenn du dann in Zeitlupe durch so eine Glasscheibe hechtest zum Beispiel und dann im Flug irgendwelche Gegner abschießt, das ist ein Traum, was Action- und Gewaltästhetik angeht. Es ist wirklich fantastisch. Bis heute ist es mir ein großes Rätsel, wie dieses Spiel es jemals halbwegs bis auf ein paar ganz wenige Schnitte in der deutschen Version ungeschoren durch die USK geschafft hat, aber großartig. Es hat ja sogar noch den Effekt, dass wenn du den letzten Gegner in einem dieser Abschnitte erledigst, dann wird dir das angezeigt, dass jetzt dieser Abschnitt gesäubert ist, dadurch, dass nochmal eine ganz spezielle Killcam losgeht, die dann in so Nahaufnahmen an den Gegner heranfährt und diese einschlagenden Kugeln zeigt. Und das Spiel weist dich sogar extra darauf hin, dass du erstens per Tastendruck hier die Zeit nochmal verlangsamen kannst, während der letzte Gegner getroffen zusammenbricht und weiterschießen darfst, um weiter in Zeitlupe Kugeln in ihn hineinzupumpen.
Das ist übrigens ein guter Punkt mit der der USK. Also ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, ist schon ein Weilchen her gewesen, dass ich die früheren Max Paynes gespielt habe. Und hier ist es mir jetzt sehr, sehr stark aufgefallen, wo ich auch gedacht habe, uiuiuiui, Tiffy, dass das in Deutschland überhaupt rausgekommen ist. Zur damaligen Zeit, was ja, wo es ja auch noch etwas restriktiver war, als es heute vielleicht der Fall ist, weil dem Spiel an sich, also ich glaube nicht, dass man ihm seriöserweise eine Gewaltverherrlichung absprechen kann. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich das total problematisch finde, wenn das ein Erwachsener dann spielt. Da wäre ich dann eher auf der Laissez-faire-Seite. Aber dass das Spiel Gewalt nicht nur in seiner Ästhetik zeigt, sondern eine gewisse Verherrlichung der Gewalt mitbringt, alleine wie diese Ästhetik mit diesen Killcams und so weiter, wie das alles inszeniert ist, ich glaube nicht, dass man das seriös absprechen kann.
Also zumindest innerhalb seiner fiktiven Gewalt, ja. Das zelebriert es, wie man so schön sagt. Es ist pornös, wie die Kamera da auch immer herumschwebt und dir die Möglichkeit gibt zur Verlangsamung und dann eben selber zu entscheiden, reicht dir der eine Kopfschuss, soll es noch ein zweiter sein? Als eines von wenigen Spielen in der damaligen Zeit, ich glaube auch heute gibt es nicht so irre viele, es hat relativ pixelgenaue, jetzt wahrscheinlich nicht auf den Pixel, aber relativ genaue Treffertexturen. Das heißt, und genau da, wo die Kugel den Gegner trifft, wird so eine Schusswunde eingeblendet. Das hat sogar eine dreidimensionale Deformierung, die da entsteht. Es simuliert eine Austrittswunde. Es neben diesem Blutspritzerchen, wenn die Kugel trifft, gibt es dann auch noch Blutfontänen, die aus Wunden hervorspritzen, als ob da noch irgendwelche Arterien Blut herauspumpen. Es berücksichtigt, in welchem Winkel Blut auf den Boden auftritt und macht dann entsprechende Spritzer auf den Boden. Gegner, die am Boden liegen, bluten dann auch noch teilweise aus. Gegner können verletzt am Boden liegen und sich noch herumwälzen. Also es kann mir keiner erzählen, dass das Spiel sich nicht in seiner Gewaltinszenierung suhlt. Und selbstverständlich ist es einer der Gründe, warum Max Payne 3 bis heute trotz all seiner Probleme einer meiner großen Guilty Pleasures ist.
Ja, es geht ja sogar so weit, es gibt ja tatsächlich auch so einen ganz rudimentären Nahkampf. Das heißt, wenn ein Gegner dann zu nah an dich rankommt, dann schießt du nicht mehr irgendwann auf ihn, sondern dann packt Max Payne so einen Nahkampf-Move, der dann auch relativ automatisch ausgeführt wird und haut ihn nieder. Aber du musst am Ende immer noch auf die linke Maustaste drücken, um ihm dann nochmal dem Gegner, der vor dir auf dem Boden liegt, in den Kopf zu schießen.
Ja, genau. Die werden niedergeschlagen, aber dann hast du nochmal freie Hand, dann die Exekution anzusetzen. Und also wie gesagt, das ist quer durch das Spiel. Ich habe am Anfang auch noch in der ersten Mission gedacht, oho, das hatte ich ja ganz vergessen. Alle tragen Masken und hatte die Vermutung, dass das auch eine Konzession ist, damit es in den USA hinterher noch eine Altersfreigabe geben konnte. Es zieht sich nicht durchs ganze Spiel durch. Es gibt hinterher schon auch noch eine ganze Anzahl von Gegnern, die einfach ganz normale Köpfe haben, wenn man so möchte. Ich hätte aber nach wie vor die Vermutung, weil ich habe mal gelesen über Gladiator, also den Film mit Russell Crowe, dass die in einigen ihrer Szenen den Leuten einen Helm aufziehen mussten. Also zum Beispiel in dieser einen Enthauptungsszene in der Arena, weil sie ansonsten Gefahr liefen, dass sie eben nicht mehr dieses R-Rating, sondern so dieses NC-17-Rating bekommen hätten, was dann eben in den USA im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Indizierung funktioniert. Ganz viele Handelsketten führen das nicht mehr, viele Kilos wollen das nicht mehr aufführen und so weiter und so fort. Und dass dort eben, wenn der Kopf umschlossen ist durch irgendeine Art von Maske, in dem Fall dieser Gladiatorenhelm, dann auf einmal das Ratingsboard gesagt hat, ja, dann ist es für uns abstrakt und entfremdet genug. Und ich habe mal so ein bisschen durchgeskippt und es gibt schon sehr viele Gegner, die dann Helme tragen, Sturmmasken tragen und so weiter. Und es gibt dann einen kleineren Anteil, die sozusagen ohne irgendeine Vermummung herumlaufen. Möglicherweise, es muss nicht so sein, aber möglicherweise hat man selbst in den USA da so ein bisschen versuchen müssen, sich an die Grenzen des Zumutbaren ranzutasten.
Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch in einer Öffentlichkeit, auch wenn so ein Spiel dann vorgestellt wird, wenn Screenshots und so veröffentlicht wurden. Man erinnere sich an Resident Evil 5, was ja zu Teilen in Afrika spielt und wo es dann diese Screenshots gab, wo dann eine Horde von schwarzen Menschen dann eben auf den Protagonisten zustürmen und in den Kopf geschossen kriegen und so weiter. Also die Bedrohung war im ersten Schritt auch erkennbar, finde ich. Also dass man das damals nicht verstanden hat, was das im Westen durchaus auslösen wird, finde ich bis heute noch bemerkenswert. Weil natürlich hat da der Hersteller gesagt, aber es sind doch alles Zombies und es darf doch auch schwarze Zombies geben. Ja, aber das Erste, was du siehst, wenn du auf diese Bilder guckst, sind nicht schwarze Zombies, sondern ein weißer Mann, der schwarzen Leuten ins Gesicht schießt. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt durch diesen neuen Schauplatz, dadurch, dass das eben jetzt nicht die den typisch amerikanischen Schauplatz hat, sondern dass dann die Leute vielleicht auch so ein bisschen eben etwas anders aussehen und man dann hordenweisen Latein- oder Mittelamerikanern ins Gesicht schießt, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die Befürchtung hatte, da könnte eine Debatte aufkommen, die wir nicht so ganz wollen. Ja, der weiße Mann, ja, er schießt hier die ganzen Lateinamerikaner.
Es gibt angeblich, das konnte ich selbstverständlich mangels Kenntnisse der Sprache nicht nachprüfen, sogar einige portugiesische Dialoge in dem Spiel, die Max Payne verhöhnen, dass er jetzt hier als der magische Weiße auftaucht, der anscheinend der Meinung sei, er könne die Probleme Brasiliens lösen. Also so ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein signalisiert das Spiel scheinbar.
Apropos, was ich auch ganz interessant fand, da habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt und natürlich ist es so ein gewisser Eindruck, ich kann es jetzt nicht irgendwie total handfest belegen, aber im Vergleich dazu, weil wir eben vorher gesagt haben, hier hast du Max Payne, der einerseits ein körperliches Wrack ist, andererseits aber auf Knopfdruck jederzeit diese Todesballette anmutigsterweise in irgendeiner Form hinbekommt. Und mein Eindruck, wenn ich diese Bullet-Time-Effekte vergleiche mit früheren Max Payne-Spielen, denn es gibt einmal diese Möglichkeit, auf dem PC drückt man die Shift-Taste, dann läuft die Zeit langsamer, wie ich es vorher erwähnt habe. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, eben solche Hechtsprünge nach links, nach rechts oder nach vorne zu machen, wo ebenfalls die Zeit dann automatisch verlangsamt wird. Drückt man halt einfach die entsprechende Richtungstaste und die Leertaste fürs Springen. Und mein Eindruck im Vergleich zu früheren Max Payne-Spielen ist, dass sie sich dieser narrativen Dissonanz, dass plötzlich dieses körperliche Wrack so etwas machen kann und wieder und wieder und wieder und wieder machen kann, dass sie sich der durchaus bewusst waren und zumindest versucht haben, bei den ganzen Animationen so ein gewisses Gefühl von Schwerfälligkeit, würde ich es nennen, rüberzubringen, das den früheren Max Paynes gefehlt hat. Also es ist zumindest mein Eindruck, wenn ich diese Bullet-Time-Sequenzen vergleiche, diese Hechtsprünge vergleiche, dass der Max Payne in Max Payne 3 schwerfälliger wirkt. Mhm. Immer noch nicht zu dem Grade, wo ich jetzt sagen würde, das beseitigt diese narrative Dissonanz, aber zumindest habe ich den Eindruck, sie waren sich dieses Problems gewahr und haben versucht, es im Rahmen der Möglichkeiten, weil am Ende machen sie halt immer noch einen Max Payne und das hat halt nun mal Bullet Time, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie es zumindest versucht, es abzuschwächen.
Möglich. Sie haben ja auch den Charakter durchaus erheblich redesigned. Also Max Payne, das sieht man ja dann später, wenn er dann nur noch im Unterhemd rumläuft, ist auf einmal auch so eine bullige Figur. Ich finde da, für mich ist das auch eine Amerikanisierung. Der amerikanische Actionheld, insbesondere so eine Figur wie Max Payne, der wie so ein führerloser Frachtzug alles niederwalzt, das ist einer, der braucht auch eine physische Präsenz. Das muss so ein Vin Diesel sein. Ja? Der muskelbepackte Actionheld ist irgendwo, finde ich, sehr, sehr uramerikanisch. Während der alte Max Payne wirkte für mich immer eher schlaksig und der wirkte bei weitem nicht so wie so ein typischer Rambo-Charakter, wenn man so möchte.
Ja, wobei sie sich mit dem Muskel bepackt, aber noch so ein bisschen zurückhalten. Also es ist letztlich kein Vin Diesel, sondern ich würde eher sagen, es ist ein Vin Diesel, der ein paar McDonald's-Menüs zu viel gegessen hat.
Ja, er ist vielleicht nicht, weiß nicht, über den Waschbrettbauch von ihm können wir nicht urteilen, der hat das Hemd leider immer an. Aber man merkt, finde ich, dass er halt schon insgesamt einfach so ein bisschen bufft ist. Ne? Also auch so hinterher so die Oberarme oder sowas, die kann er schon vorzeigen. Und das passt dann natürlich auch vielleicht konsequent dazu, wenn die Animation einfach auch ein bisschen berücksichtigt, dass das jetzt einfach ein bisschen mehr Gewicht ist, das da bewegt werden muss. Es benutzt auch diese Euphoria Engine, die dann auch in GTA 4, ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach Max Payne 3 erschienen ist, auf jeden Fall, die kam da auch zum Einsatz. Die ist auch Gameplay-relevant, weil wir bei dem Punkt ja auch eigentlich gerade sind. weil diese Euphoria Engine, da ist grundsätzlich erstmal ein echt feines Ding. Hab immer ein gespaltenes Verhältnis zu der gehabt, auch schon in GTA 4. Die Animationen, die das produziert, sind fantastisch. Und was sie macht, ist im Grunde genommen, dass sie so zwischen einzelnen Animationsphasen oder auch die Interaktion mit der Umgebung interpoliert. Ja, also wenn jetzt Max Payne zum Beispiel irgendwo in seinem Hechtsprung gegen eine Wand prallt, wenn er sich in der Luft dreht und sowas, dann sorgt das dafür, dass das alles fließend ineinander dynamisch übergeht, ohne dass jetzt eine vorgefertigte Animation dafür existieren muss. So mein Verständnis dessen, was diese Euphoria Engine so mit sich bringt. Und das ist einerseits super geil, weil wenn du in so einem Hechtsprung auf so eine Bar, so einen Tresen knallst und Max Payne dann da so runterpurzelt. Das sieht großartig aus. Auf der anderen Seite, was es aber auch macht, ist, wenn du in der Deckung die Richtung änderst und dann direkt schießen willst zum Beispiel, dann muss diese Animationssequenz erstmal fertig ablaufen. Und das sind auch nur Sekundenbruchteile teilweise. Aber es ist dadurch immer die Zeit zwischen, du drückst auf eine Taste und Max Payne hat angelegt und zielt und ist schussbereit, wechselt dadurch. Die ist nicht immer identisch und dadurch wird dieses Spiel für mich immer vom Gefühl her schwammig, weil es extrem schwierig ist, sich intuitiv auf bestimmte Reaktionszeiten einzustellen.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, bist du dir mit der Euphoria Engine sicher? Weil ich finde nämlich auch einiges, die sagen, es benutze die Rockstar Advanced Game Engine, kurz Rage.
Ja, beides. Die Rage ist die Grafik-Engine und die Euphoria ist diese okay. Animations-Engine.
Ah, gut, okay, das erklärt dann das. Ja. Okay, ja.
Genau, und das ist
halt. Du weißt ja, bei Engines und Animations-Engines und so weiter, da muss ich mich auf dich verlassen, aber ich dachte nämlich, ich habe doch eine andere Engine gelesen.
Ja, nee. Also
haben wir es aufgeklärt.
Die Rage-Engine, auch die kam ja in GTA 4 zum Einsatz. Es ist die Grafik-Engine von Rockstar. Genau. Ja, und das ist aber halt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich ist Max Payne vom Shooter-Gefühl, gerade wenn es eben um diesen Wechsel aus der Deckung raus und feuern und hin und her wechseln zwischen Deckung und feuern, irgendwo, da wirkt es immer so ein bisschen, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es produziert ständig Ergebnisse, mit denen ich nicht ganz gerechnet habe, mit denen ich als Spieler nicht ganz zufrieden bin, weil meine Intuition irgendwie nicht so richtig bedient wird. Es hat auch noch Bugs bis heute, dass du hinter der Deckung bist und es die Hitbox anscheinend zu groß hat oder nicht vernünftig erkennt und du schießt auf einen Gegner. Der Weg ist nach allem, was du siehst, völlig frei und trotzdem prallen deine Kugeln, aber du kannst gar nicht schießen oder ein Gegner steht hinter einem dünnen Geländer und es sollte eigentlich möglich sein, zwischen Geländer und Mauer in einem Freiraum durchzuschießen, aber das Spiel sieht es nicht vor und dann prallen deine Kugeln da ab und du denkst dir auch, nee, das ist aber doof, wieso kann ich da nicht durchschießen und so. Also da ist es irgendwie hakelig.
Also ich stimme dir insofern vollkommen zu, dass ich sagen würde, diese ganze Cover-Mechanik, die sie jetzt im dritten Teil eingebaut haben, wegen mir hätten sie die gleich wieder ausbauen können. Also der uninteressanteste Teil, Gameplay-Teil des gesamten Dings ist, wenn es sich spielt oder wenn man es spielt wie einen Third-Person-Shooter. Und da es teilweise durchaus, habe ich den Eindruck, auch Wert darauf legt, dass man jetzt auch ab und zu mal in eben hinter irgendwie eine Deckung geht und dann hinter der Deckung herausschießt und so weiter und so fort. Diesen ganzen Aspekt, den fand ich generisch, den fand ich langweilig. Da hat mir der erste und der zweite Teil, die wirklich das komplette Augenmerk auf diese Bullet-Time-Geschichte gelegt haben und auch das Spiel darauf ausbalanciert haben, dass man eben die ganze Zeit diese Bullet Time benutzen muss, weil Max Payne eben wenig aushält, weil es keine klassische Cover-Mechanik gibt. Das heißt, wenn man die Bullet Time nicht clever und geschickt genug eingesetzt hat, dann war man halt hin und musste nochmal spielen und hat sich dann halt überlegt, okay, wie komme ich hier jetzt mit dieser Bullet Time weiter? Ich finde, die Cover-Mechanik, die sie eingebaut haben, ist nur zum Schlechten und nicht ein einziges Mal zum Guten.
Ja, das sehe ich auch so. Also das ist aber, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach die Konzession an den Konsolenmarkt und die Originalspiele sind in der Hinsicht halt, das ist halt auch einfach inzwischen einzigartiger. In früheren Zeiten gab es noch eigentlich relativ viele Shooter, sowas wie Deckungsmechaniken und sowas oder dass überhaupt erwartet wurde, dass du in Deckung gehst und nicht zum Beispiel einfach nur Geschossen, die vielleicht langsam und sichtbar sind, ausweichst, wie zum Beispiel in Doom noch. Da gab es viel mehr Shooter, die einfach nur so nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne gebaut waren. Max Payne hingegen baut halt so eine Handbremse rein. Und es zieht sie ja dann noch weiter an, indem es dir wirklich ständig Cutscenes entgegenwirft. Das wird dann hinterher im weiteren Spielverlauf nach hinten raus endlich ein bisschen weniger, aber es ist gerade nach vorne. Du hast ja zwei Räume leer geschossen, dann kommt wieder irgendeine blöde Cutscene. ich verstehe auch nicht ganz, warum das so ist. Wenn man versucht, die abzubrechen, nominell sind sie abbrechbar, aber erst, wenn im Hintergrund fertig geladen wurde. Und wenn du es vorher versuchst, sagt er dir, sorry, ich lade gerade noch. Entweder ist ihre Technik komisch, dass das endlos dauert, bis sie endlich eine neue Szene reingeladen haben, oder sie fangen mit dem Laden der Szene erst später an und nicht in dem Moment, wo diese Cutscene startet, weil es ist da häufig einfach dann auch noch unerträglich lange, bis du sie endlich abbrechen darfst.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich das Spiel mal beenden wollte während einer Cutscene, also beim zweiten Mal spielen. Jetzt hatte ich dann sozusagen genug gesehen und dann gucke ich, ich kann die Cutscene nicht abbrechen, weil das Spiel noch lädt. Aha, aber ich kann das Spiel nicht beenden, ohne vorher die Cutscene abzubrechen.
Ja, genau, dann hängst du halt sozusagen fest, dann musst du es halt killen. Was ganz nett dann ist, wenn man das Spiel beendet, ist, dass es beim Beenden auch einen inneren Max Payne-Monolog benutzt. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Quit, ja, nein, sondern es ist ein ich wollte weitermachen, aber, und dann kannst du diesen Satz vervollständigen, weißt du, der Schmerz war einfach zu groß, das ist dann das tatsächliche Beenden, ja, oder, aber ich konnte nicht einfach den Schwanz einziehen und dann machst du weiter.
Ja, genau, dieser klassische Dialog, wollen sie das Spiel wirklich beenden, ja, nein, halt auf Max Payne umgeschrieben, das fand ich ein sehr, sehr nettes Detail, als ich das erste Mal gesehen habe. Saß ich so davor und hab gedacht, hä, warte, ich habe doch gerade auf Beenden geklickt, jetzt hab ich's kapiert.
Ja, genau.
Ja, was kommt denn da jetzt für ein Roman? Was ich jetzt so bei mir so ein bisschen festgestellt habe bei Max Payne 3, ist, dass dieses Kern-Gameplay-Element, also ich mag die Bullet Time. Und wir haben jetzt ja auch beide schon gesagt, in dem, was sie machen will und auch in dieser Ästhetik der Gewalt, in dieser tänzerischen, musikalischen Form, Ballettform, in der hier die Gewalt inszeniert wird, ins Gameplay hineingebracht wird, das, was es machen will, macht es wirklich gut, aber es trägt für mich gameplay-technisch schlicht und ergreifend kein Spiel. Also da steckt mir zu wenig Gameplay-Variation drin, um alleine ein Spiel zu tragen. Was jetzt in Max Payne 1 und Max Payne 2 nicht problematisch war, weil ich in beiden Spielen wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Aber wie wir vorher schon erwähnt haben, ist mir das in Max Payne 3 einfach egal. Und dann bleibt mir nur noch das Gameplay und nur das reine Gameplay. Selbst wenn im weiteren Spielverlauf kommen unterschiedliche Waffen dazu natürlich. Man kann sogar zwei Waffen gleichzeitig haben, Pistole oder eine Maschinenpistole zum Beispiel. Aber letztlich steckt mir in dem Grund-Gameplay-Loop zu wenig Variation drin, um ohne eine interessante Geschichte ein ganzes Spiel zu tragen.
Ja, kann ich verstehen. Ist bei mir nicht so, weil für mich ist es so, dass dieses zusätzliche inszenatorische Element, das ist das, was für mich dann das Ganze über die Schwelle hebt sozusagen. Also diese Möglichkeit, nicht nur eben wie in allen Shootern, wenn du so willst, eine Art Actionfilm auszuagieren, sondern auch noch bei der ästhetischen Gestaltung selber mitwirken zu können und selber auch immer zu versuchen, so die perfekte Action-Ästhetik herzustellen, anstatt einfach nur den Level zu schaffen. Also in dem Spiel sitze ich dann da, schaue mir das an und denke mir so, oh, ich möchte durch diese Glasscheibe springen. Oder, oh, der Gegner, wenn er noch 2 Meter nach links läuft, ich warte noch einen Moment, weil dann ist da so ein Stapel Bücher, die in lauter Seitenfetzen zerspringen, wenn man da in Max Payne draufschießt. Ja. Oder wenn du in der Bullet Time, hinter ist man in so einem Fußballstadion zum Beispiel, auf den Rängen, und dann kannst du da so runterhechten über der Treppe, die zwischen diesen Sitzreihen durchführt. Und das ist dann ein endlos langer Flug in Bullet Time, weil das eine Schräge ist. Ja, also du landest einfach nicht so schnell wieder. Und wenn du landest, rutscht Max Payne diese Treppe automatisch weiter runter und du kannst im Rutschen, das ist dann auf einmal wieder in Echtzeit, kannst du trotzdem noch weiter feuern. Und das ist halt einfach toll gemacht. Auch der Übergang übrigens ist fantastisch. In der Bullet Time ist auf einmal die Musik und so, das wird alles zurückgenommen und dann ist dieses langsame, pulsierende Schweben und Ballern und dann auf einmal klatscht du auf den Boden sozusagen mit einem Schlag und dann setzt sozusagen auch wieder auf einmal diese gesamte Soundkulisse wieder ein. In der Hinsicht ist es halt einfach ein Traum.
Was mir übrigens auch wieder aufgefallen ist, oder vielleicht sogar, ich will nicht sagen zum ersten Mal, so ein bisschen drüber, so im Hinterkopf hat es immer so rumgespukt, aber jetzt ist mir total aufgefallen, warum eigentlich niemand bei Max Payne, generell jetzt bei der ganzen Reihe, warum niemand bei Max Payne als über einen Superheld redet. Das ist ein klassisches Superheldenspiel. Also diese Bullet Time, die ich auslösen kann, das ist so wie, das ist Max Paynes Superheldenfähigkeit.
Meinst du, er ist Hancock?
Schon so ein bisschen, klar. So auf narrativer Ebene kann ich schon verstehen, weil auf narrativer Ebene soll Max Payne ja quasi das komplette Gegenteil zu einem Superhelden sein. Aber auf der ganzen Gameplay-Ebene ist das definitiv ein Superhelden-Feature.
Klar, logisch. Ich meine, der Übergang in der Hinsicht ist wahrscheinlich ja sowieso fließend. Also die, keine Ahnung, John Wick, um jetzt mal ein Filmbeispiel zu nennen, ja, ist der dann kein Superheld, aber weißt du, auch der hat sozusagen übermenschliche Fähigkeiten, was Reflexe, Zielgenauigkeit etc. angeht. Irgendwo ist halt sozusagen, wo ist die Grenzziehung, wo ist der Schnitt, wo man sagt so, ja, ab da ist es Superheld und ab da nicht mehr.
Das ist so wie, das mag jetzt vielleicht sowas sein, wie es gab ja mal berühmterweise, es hat glaube ich ein amerikanischer Richter irgendwann, als es um ein Urteil zu Pornografie ging, irgendwie so gesagt, frei nach dem Motto, er kann vielleicht nicht genau definieren, was Pornografie ist, aber er weiß es, wenn er sie sieht. Und ein bisschen so geht's mir hier auch. Ich könnte dir jetzt nicht irgendwie, beziehungsweise ich müsste erst länger drüber nachdenken, so abstrakterweise sagen, hier ist der Punkt erreicht, an dem es von einfach nur ein bisschen überzeichnet zu Superheld ist, aber ich gucke mir Max Payne 3 an oder ich spiele Max Payne und jetzt sitze ich so ein bisschen davor und sage, der Punkt ist überschritten.
Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe anderer Spiele, die man auf diese Liste auch noch setzen könnte.
Ja, natürlich, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, ich finde es total interessant, wie viele Spiele man als Superheldengeschichte lesen kann, die gar nicht als Superheldengeschichten gelesen werden. Ich meine, guck dir an, was du für Fähigkeiten, was in einem Far Cry freischalten kannst oder in einem Assassin's Creed. Das sind teilweise Fähigkeiten, die man übernatürlich nennen müsste oder eben die gewöhnlicherweise, zumindest in diesem Kontext, wenn wir jetzt nicht irgendwie über Horror und so weiter reden oder Science Fiction und so weiter reden, die üblicherweise Superhelden haben.
Genau, ne? Also manchmal versuchen sie es ja auch durch die Rahmung abzufangen. Also Assassin's Creed-Helden haben auch regelmäßig wirklich übernatürliche Fähigkeiten, aber dann ist es halt die Simulation im Animus, die das möglich macht. Und der Witcher hat halt einfach übernatürliche Sinne, sozusagen, weil er ein Mutant ist.
Das ist richtig, aber da beim Witcher könnte man jetzt durchaus diskutieren, da haben wir natürlich jetzt noch mit Fantasy und so weiter dabei, wo es dann auch so Sachen wie Magie und irgendwelche mythologischen Wesen und Co. gibt. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber so der klassische Superheld lebt ja in der Regel, also jetzt ganz klassisch so Batman, Superman, Spider-Man und wie sie nicht alle heißen, die sind ja in der Regel leben die ja in der modernen Gesellschaft, haben aber irgendeine Fähigkeit, eine Superfähigkeit, die normale Menschen nicht besitzen. Also bei Batman ist es jetzt wieder anders, der hat eigentlich keine übermenschlichen Kräfte, sondern schafft das irgendwie über technische Gadgets und so weiter, das Ganze zu machen, was aber letztlich wurscht ist, weil er am Ende trotzdem wieder übermenschliche Fähigkeiten dadurch bekommt.
Ja.
Und bei einem Witcher ist es nochmal wieder was anderes, weil da ganze Welt voller Gewalt und Zauber, voller Magie und Zaubersprüche und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist die Trennschärfe etwas schwieriger, aber hier ist es mir halt sehr, sehr stark wieder aufgefallen, wie man als Spieler, es ist nicht nur der Oh-Shit-Button oder so, es ist wirklich aktiviere Superkräfte und los geht's.
Also jetzt nochmal, wenn Max Payne ein Cape tragen würde, ja, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so deplatziert, das stimmt schon.
Nö, dann würden wir aber auch definitiv über einen Superhelden reden.
Ja, natürlich. Das ist der Unterschied.
Genau. Also man muss sich nur albern genug anziehen.
Offensichtlich. Lass uns nochmal ganz zwei, drei Pünktchen zum Gameplay machen, dass wir das abschließen. Es gibt da noch ein, zwei Sachen, die zu monieren wären, insbesondere, was ich überhaupt nicht verstehe nach wie vor, ist, dass es gibt einen Zielpunkt. Es gibt kein Fadenkreuz, sondern einen Punkt in der Mitte des Bildschirms. Ich glaube, Hitman macht das zum Beispiel auch so. Und aus irgendeinem Grund haben die Designer gedacht, es ist eine gute Idee, dass sie den immer nach einer Zeit, wenn man nicht gerade ballert, wieder ausblenden. Und wenn jetzt treten auf einmal wieder Gegner auf, nachdem ich ein bisschen gerade ausgelaufen bin und mein Zielpunkt ist nicht da. Und erst wenn ich anfange zu feuern oder anfange zu zielen, wird er wieder eingeblendet. Und dann muss ich mich eben auch wieder so eine kurze Zeit orientieren, wo ist denn überhaupt mein Zielpunkt? Ich verstehe das nicht. Es führt dazu, dass ich in Max Payne manchmal rumlaufe und regelmäßigen Abständen mit der rechten Maustaste kurz diesen blöden Zielpunkt wiederherstelle, damit der halt einfach immer sichtbar ist, wenn neue Gegner auftreten. Das ist eine so merkwürdige Entscheidung. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben.
Hast du mal ins Optionsmenü reingeguckt, weil du gesagt hast, es ist kein Fadenkreuz, das ist richtig, aber man kann ein Fadenkreuz einschalten, wenn man das will.
Ja, aber
also da gibt es entsprechende, kann man vielleicht auch einstellen, dass der nicht ausgehen soll?
Vielleicht war ich zu doof, es zu finden, aber meiner Meinung nach nicht. Und selbst wenn es das gäbe, würde ich immer noch nicht verstehen, wieso das die Standardeinstellung ist.
Also es ist mir offen gestanden, ist mir das, bis du es jetzt gesagt hast, gar nicht aufgefallen, dass die das, dass die den Punkt ausblenden.
Ich finde das höchstgradig immer wieder irritierend, denn ich, weil das dazu führt, dass ich manchmal da sitze und denke, fuck, wo ist mein Zielpunkt? Ah, da ist mein Zielpunkt. Sehr gut. Ja.
Was mir tatsächlich aufgefallen ist, was das Spiel sehr, sehr gut macht, dann die früheren, die es ja genauso gemacht haben, sehr wahrscheinlich auch sehr, sehr gut gemacht haben, ist in vielen Spielen mit so einer Gesundheitsanzeige, insbesondere wenn die irgendwo in der Prärie des Bildschirms angeordnet ist, habe ich zumindest tatsächlich ernsthafte Schwierigkeiten, die so am Rande meines Gesichtsfeldes tatsächlich wahrzunehmen, im Sinne von, habe ich jetzt noch viel oder habe ich jetzt wenig oder habe ich mittelmäßig viel Gesundheit, und ich muss dann aktiv tatsächlich hingucken und gucke dann natürlich nicht mehr dorthin, wo ich eigentlich hingucken will, nämlich da, wo die Action sich abspielt. Und dieses Rot, was, also du hast ja vorher schon erzählt, wie so die Umrisse an irgendeinem Tatort aus Kreide, also dieses Männchen da unten am Bildschirm, am rechten unteren Bildschirmrand, das sich immer weiter rot füllt, das kann ich super aus dem, so in der Ecke des des Blickwinkels noch so ein bisschen im Auge behalten. Also ich habe jederzeit echt gutes Gefühl dafür, wie es um meine Gesundheit bestellt ist. Und das können nicht so viele Spiele von sich behaupten.
Ja, weiß ich gar nicht, ob mir das besser gefällt als so eine Standardlösung, aber das ist tatsächlich also relativ vernünftig. Und vor allem ist ja Max Payne eh ein Spiel, in dem man da relativ aufpassen muss. Das ist auch ganz interessant, wie das funktioniert, wenn Gegner auftreten. Wenn du zum Beispiel irgendwo rumläufst, dann kommunizieren die Gegner immer miteinander, damit du sie schon hören kannst, bevor du um die Ecke rumläufst. Weil wenn sie dann anfangen zu schießen und das Spiel davon ausgehen kann, ich habe dich vorgewarnt, dann treffen sie relativ schnell und du kannst einfach nicht so wahnsinnig viele Treffer einstecken, deswegen sind auch einzelne Treffer erstmal ein bisschen ärgerlich. Umgekehrt, wenn das Spiel dir überraschend Gegner entgegenschmeißt, ist es immer ein bisschen gnädiger. Das heißt, die schießen dann zwar, aber diese ersten Schüsse treffen einfach kategorisch nicht. Das macht es ganz clever. Umgekehrt macht es aber das Gegner-Spawning, ehrlich gesagt, ziemlich bekloppt, weil es wirft ab und zu einfach mal Gegner in den Raum, wenn du nicht hinschaust. Also das Spawnen in Max Payne funktioniert teilweise so, dass das Spiel eben merkt, da schaut der Spieler gerade nicht hin, also kann ich dort jetzt einen Gegner erscheinen lassen, damit er nicht einfach so aufploppt. Was aber dazu führt, dass du irgendwo vorbeiläufst, irgendwo hinschaust, da erkennbar keine Sau ist. Und dann aber gehst du, wenn du weiterlaufen willst, ist da auf einmal doch jemand. Und wo du so denkst, so, das kann nicht sein, verdammte Scheiße, ich dachte, ich hätte das gesehen. Und das sind dann so Momente, wo du so auch wieder, wo ich so ein bisschen irritiert bin, wo es dann Sachen irgendwo hinstellt und wo man sich so ein bisschen denkt, so, boah, das wirkt irgendwie krude.
Ist mir übrigens auch nicht aufgefallen. Kann es sein, dass das später im Spiel passiert? Ja, dass du hier wieder dein Wissen, ja, dein gecheatetes, ja, im Vorfeld gespieltes, ja, schon länger, Wissen hier ausbreitest, ja, um mich bloßzustellen?
Ich sehe darin keine Bloßstellung, wenn ich einen Punkt erwähnt. Ja. Also das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil das natürlich in meinem Kopf immer schwer auseinanderzuhalten ist. Die ersten
also es wäre mir jetzt in denen
unglaublich stark geskriptet, aber ich gebe dir ein anderes Beispiel, wo es auch ehrlich gesagt für meine Begriffe ein bisschen, also unfair ist zu viel gesagt, aber einfach irritierend ist. Es stellt dich nach dem Ablauf einer Cutscene gerne einfach mal in den Raum ohne Deckung, aber schon in der Schusslinie eines Gegners. Also da ist ein sehr konkretes Beispiel in den beiden Level, die wir gespielt haben, wenn man im Chapter 2 in dieses chinesische Restaurant reinkommt. Da ist eine kurze Cutscene beim Betreten und dann stehst du da mitten im Gang und aber links von dir, abgetrennt in so einem Bereich vor der Küche des Restaurants, da ist schon der erste Gegner und du bist genau in seiner Schusslinie. Und wenn du da...
Ja, und die blöde Sau hat auch noch eine Maschinenpistole. Ja,
genau. Und wenn du da nicht aufpasst oder wenn du zum Beispiel bei der Cutscene einfach mal gedacht hast, so, ja, okay, ich höre zu und hol mir noch mal einen Kaffee, während die läuft, und dann läuft sie halt ab, ja, dann hörst du nur noch brrrt und dann denkst du so, oh, okay, das ist keines der Spiele, wo ich während der Cutscenes Kaffee holen darf.
Ja, wobei man aber da hinzufügen muss, die Rücksetzpunkte, die automatischen Rücksetzpunkte sind sehr, sehr fair. Also in der Regel zwingt einen das Spiel, wenn man jetzt an irgendeiner Ballerei scheitert, zwingt einen das Spiel nicht, sich entweder nochmal die Cutscene anzugucken, zumindest ist mir das nie passiert, oder es zwingt einen auch nicht irgendwie viel mehr zu spielen als unbedingt notwendig. Also setz dich einfach wieder an den Anfang exakt dieser Ballerszene.
Ja, die Granularität dieser Checkpoints ist sehr hoch. Du bist meistens wirklich, also häufig nur Sekunden und dann oder im schlimmsten Falle ein paar wenige Minuten wirst du zurückgesetzt. Da ist jetzt meistens nicht so der Punkt. Aber das sind halt so Sachen, die das Spiel macht, wo ich mir denke, wieso machst du das denn jetzt? Das verstehe ich gerade nicht so richtig. Auch was verständlich ist, umgekehrt ist natürlich, das Spiel hat eine sehr niedrige, wie man so sagt, Time to Kill. Das heißt, also gerade zu Anfang, die Gegner, die halten nur ein ganz paar Schüsse aus. Kopfschuss, tot, fertig. Das wird dann später nochmal ein bisschen anders, wenn dann gepanzerte Gegner kommen, aber gerade jetzt in den ersten paar Chaptern oder sowas kannst du die halt schnell wegräumen. Was umgekehrt aber dazu führt, dass das Spiel dir Horden von Gegnern entgegenschmeißen muss, was auch immer, finde ich, so eine gewisse Dissonanz mitbringt, wenn du so da hörst, so, ja, hier so diese Straßengänge aus den Favelas, das Kommando Sombra, und du denkst dir so, what the fuck, wie viele sind denn das? Ja, und wie viele haben die geschickt für so einen Entführungsjob?
Ja, es gibt schon einen Haufen von denen, muss man hinzufügen. Was mir noch aufgefallen ist, ist der letzte Punkt, der bei mir noch wirklich auf der Liste steht, einfach weil man dort so eklatant sieht, wie limitiert das spielerische Gerüst offenbar teilweise war und im Kontext dessen, was sie inszenieren wollten. Denn in dieser zweiten Mission ist es so, dass du da fahren die Entführer mit ihren Geiseln im Aufzug hoch aufs Dach. Du kannst natürlich dann nicht irgendwie warten, bis die jetzt mal oben angekommen sind, damit du den Aufzug auch wieder rufen kannst. Gibt natürlich zufälligerweise auch nur einen Aufzug. Also muss Max Payne irgendwie anders aufs Dach kommen. Und dann lösen die das in einer Zwischensequenz, nämlich dass er irgendwie auf so ein Gerüst, wo dann irgendwie die Fensterputzer oder so in dem Hochhaus draufstehen, wenn sie die Fenster putzen. Und mit dem fährt er, auf das hüpft er dann drauf, ja, und mit dem fährt er dann weiter nach oben. Und wo man so im ersten Schritt dasteht, wieso ist das eine Cutscene? Wieso kann ich das nicht einfach spielen, wie ich das in sehr, sehr vielen anderen Spielen einfach spielen würde? Wobei ich halt glaube, das können die dann mit dieser, nicht weil das die Engine nicht kann, grundlegend technischer Natur, sondern weil das Gerüst, was sie gameplay-technisch für Max Payne gebaut haben, das anscheinend nicht kann. Das fand ich ganz interessant, weil das war so frappierend ein, wieso bist du eine Cutscene?
Ja, der kann ja nicht hüpfen, außer in diesem Bullet-Dodge-Zeitlupen-Modus.
Genau. Also immer wenn du hüpfst, geht auch gleichzeitig die Bullet Time an. Jetzt könnte man da aber sagen, dann hüpfst du da halt in Bullet Time drauf. Das müsste ja auch irgendwie möglich sein. Aber ich fand das ganz interessant, weil bei vielen sehr, sehr banalen Dingen, wo man normalerweise sagen würde, lass das doch den Spieler einfach selber machen. Das ist doch wesentlich cooler, als ich spring dort rüber. Der findet natürlich auch in einem gewissen Stockwerk statt. Das heißt, dass wenn man den Sprung dann vermasseln würde, dass man dann auch irgendwie zu Tode sich stürzen könnte und so weiter. Lass mich das doch machen. Das ist doch wesentlich cooler, wenn ich das mache, anstatt wenn du mir das in der Cutscene zeigst. Das kommt relativ häufig vor, finde ich.
Ja, ich habe mich sowieso gefragt, was das soll mit diesem Überangebot an Cutscenes, und die Erklärung, auf die ich gekommen bin, ist halt, wahrscheinlich war das halt auch wieder eines dieser Spiele, bei dem jemand gesagt hat, das ist der Actionfilm zum Mitspielen. Und wie machen wir das? Indem wir eben einmal diese Gameplay-Häppchen haben und auf der anderen Seite diese aber ständig unterbrechen durch eine wirklich filmische Inszenierung, weil sie wahrscheinlich wissen, Max Payne, das Gameplay von Max Payne, wenn man das über längere Strecken sozusagen den Spieler ausagieren lässt, merkt man natürlich, dass das ein vergleichsweise monotoner Deckungsshooter ist. Also so ein, das heißt nicht, dass es unbedingt monoton ist, das zu spielen, zumindest für mich nicht aus den erwähnten Gründen, aber das in der Anmutung und in der Inszenierung ist es natürlich, Max Payne ist in Deckung, Max Payne geht aus der Deckung, erschießt jemand, läuft weiter, springt in Zeitlupe und so weiter. Und dass sie sich gedacht haben, sie unterbrechen das eben ständig durch diese Cutscenes, wo sie dann eben diese kleinen Action-Segmente haben, wie diesen Fensterputzeraufzug, der dann natürlich auch noch in die Tiefe stürzt, nachdem Max Payne oben angekommen ist. Und dann springt er an einen Hubschrauber und schießt vom Hubschrauber hängend. Und dann, das sind dann alles Szenen, die sind inszeniert mit Schnitten, mit Close-Ups und mit auch diesen Comic-Anleihen mit den geteilten Bildschirmen und den Panels und so weiter und so fort, wo ich das Gefühl habe, jemand hat gedacht, das ist der Weg zum spielbaren Actionfilm, der eben die filmischen Mittel der Inszenierung verheiratet mit dem Action-Gameplay. Und für mich ist es aber in dieser Frequenz, in dieser Staffelung nur störend.
Ja, zumindest das Pacing haben jedenfalls in meiner Erinnerung Max Payne 1 und Max Payne 2 besser hinbekommen. Denn letztlich ist das ja auch der Spielablauf der früheren Max Paynes. Du hast eben diese Gewaltästhetik-Orgie sozusagen. Und die wird halt immer mal wieder durch Zwischensequenzen, in den früheren Max Paynes waren es dann eben, wie du es vorher schon erwähnt hast, waren das dann eben so comicartige Zwischensequenzen und dann kommt wieder ein bisschen Gewaltorgie, dann kommt die nächste Zwischensequenz, dann kommt ein bisschen Gewaltorgie, dann kommt Zwischensequenz. Ich glaube, in Max Payne 2 konnte man auch, weiß nicht mehr, ob es in 1 geht, aber da konnte man dann auch noch ein bisschen durchs Polizeirevier zwischen den einzelnen Missionen laufen. Also so pacingmäßig war halt immer große und viele und Action und so weiter und Gewalt, ja, und dann wieder ruhige Erzählpassagen, jetzt lehnst du dich zurück. Im gefühlt allerdings hatten die das Pacing besser drauf. Also wir haben es ja eingangs schon gesagt und du hast jetzt ja auch gerade nochmal gesagt, also teilweise sind mir die Zwischensequenzen zu lang und teilweise sind sie mir auch zu schwatzhaft und ich habe mich immer wieder selbst in nur 2 Missionen dabei ertappt, dass ich gesagt habe, Fresse halten, mich schießen lassen.
Ja, genau. Also die sind wirklich wie so eine Kugel am Fuß und wenn es dann nach hinten raus weniger wird, ist man eigentlich froh, meiner Meinung nach. Was sie umgekehrt tatsächlich echt ganz cool machen, ist halt, finde ich zumindest nach hinten raus, wenn sie dann auch so ein bisschen anfangen, sag ich mal, über die Gegner, die sie dir entgegenstellen, bestimmte Gameplay-Monotonie zu verhindern, also auch nichts Weltbewegendes, aber sehr typisch für so Deckungsshooter, fangen sie dann an, eben granatenwerfende Gegner einzuführen. Und dann liegt da halt eine Granate und dann musst du aus dieser Deckung raus und musst deine Position verlassen, an der du vielleicht sicher warst, um diese Gegner abzuräumen. Es gibt Sniper, vor denen du flüchten musst und so weiter. Sie fügen immer mal wieder diese kleinen On-Rails-Shooter-Passagen an. Also wie zum Beispiel, wenn man dann an dem Hubschrauber hängt und dann eben von dort aus snipern muss oder dann hinterher auch so in Zeitlupe heranfliegende Raketen aus der Luft schießen muss. Übrigens so apropos Superheld. Ja. Da gibt es dann halt auch noch eine ganze Reihe anderer Passagen, ja, wenn Max Payne dann an der Tür eines Busses hängt und dann da auf Gegner schießt und solche Geschichten. Also man merkt schon, sie haben sich redlich bemüht, innerhalb eines durchaus relativ engen Gameplay-Korsetts eine gewisse Abwechslung herzustellen. Ob ihnen das dann tatsächlich so gelungen ist, dass jetzt alle Leute zufrieden sind, weiß ich nicht. Das Spiel ist auch nicht irrsinnig lang. Also das dauert vielleicht, keine Ahnung, 8 Stunden würde ich jetzt mal schätzen. Ja, davon sind wahrscheinlich 2 oder so Cutscenes. Ja. Und von daher ist es da durchaus auch einfach relativ nett und flutschig. Ich höre dich nicht. Wieso höre ich dich nicht?
Du hörst mich nicht, weil ich nichts gesagt habe.
Achso. Wieso sagst du denn nicht?
Ich habe nämlich, weil ich geguckt habe, wie lange die Cutscenes tatsächlich sind. Das können wir ja schön bei YouTube in einem Zusammenschnitt aller Cutscenes. Er geht 3 Stunden, 24 Minuten und 50 Sekunden.
Na, siehst du? Ja. Ja, dann würde ich mal tippen.
Das ist aber echt schon hart. Aber gut, ich weiß nicht, wie die Ratio bei den früheren Max Paynes war. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sie da nicht viel anders war.
Ach nee, das glaube ich nicht. Ja. Weil das erste Max Payne hatte da außer diesen Comic-Panel-Zwischensequenzen zwischen den Levels ja so gut wie gar nichts. Der zweite hatte dann sicherlich schon ein bisschen mehr Ingame, aber das ist garantiert erheblich mehr als früher, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, sehe ich gerade, bei Max Payne 2 dauert das entsprechende Video 1 Stunde und 2 Minuten.
Ja, also das.
Aber ich weiß auch nicht, wie lang das Spiel, aber in meinem Hinterkopf war das auch so 8 Stunden oder so.
Also wie gesagt, bei Max Payne 3, lass es 10 Stunden und davon 3 Stunden Cutscenes oder so sein. Es ist auf jeden Fall kein allzu langes Spiel und dafür ist es überfrachtet eben mit diesen Zwischensequenzen. Vor allem, weil auch diese Zwischensequenzen dann häufig nicht so toll sind. Ein paar davon sind schon auch echt ganz geil, aber viele eben nicht. Also da hätte der Rotstift hingehört und da hätte man sich gewünscht, lass mich doch einfach mal mehr spielen. Ja, lass mich einfach mal mehr spielen. Was halt auch schön ist, umgekehrt finde ich zum Beispiel, das ist vielleicht so eine persönliche Vorliebe, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie jetzt dazu übergegangen sind, Bullet Time ein bisschen stärker zu limitieren als in früheren Spielen. Ich habe gesehen, dass das einige Spieler relativ geärgert hat, aber ich fand das an sich erstmal angenehm, dass man so ein bisschen gucken muss, habe ich genug, ist das der Moment, wo ich diese Bullet Time einsetze? Es gibt witzigerweise Cheatcodes in dem Spiel sozusagen, die man als Belohnung freischalten kann. In dem Fall sind es natürlich dann keine Codes, sondern reine Optionen, die man aktivieren kann im Hauptspiel. Und dazu zählt dann eben auch unendliche Bullet Time. Aber das musst du dir erst verdienen. Dafür musst du eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder musst du alle goldenen Waffen eingesammelt haben oder du musst die Gold, mindestens Gold in allen Score-Attack-Modi für jeden Level erreicht haben. Also durchaus auch eine erhebliche Hürde davor. Aber passend, weil das ist so das Ding, wo du dann, das sabotiert wahrscheinlich dann komplett die Spielbalance und dann kannst du voll auf diesen Ästhetikmodus gehen.
Offen gestanden gehöre ich aber zu den Leuten, die das ebenfalls kritisch sehen. Also ich finde es überhaupt nicht gut, dass sie die Bullet Time, also mir haben sie tatsächlich auch zu streng limitiert. Wobei es jetzt nicht, also es ist jetzt nicht ein, du kannst irgendwie, musst bei jedem Kampf irgendwie ständig mal warten, aber es geht dir dann schon so gelegentlich, dass du mal dastehst und sagst, oh, jetzt kann ich hier den coolen Bullet Time Mode nicht machen. Und das ist der einzige Grund, das Spiel zu spielen. Der Cover-Shooter-Part und so weiter ist kein Grund, dieses Spiel zu spielen. Der ist nicht besonders gut. Die eigentliche Shooter-Mechanik ist nicht sonderlich geil. Ja, das, der einzige Grund, den es gibt, die einzige Daseinsberechtigung, gameplay-technischer Natur für einen Max Payne ist der Bullet-Time-Modus und das ist keine gute Idee, den zu limitieren.
Ja, also ich meine, limitiert war es ja schon immer.
Aber halt auf eine Weise, du hast ihn halt gebraucht, weil es eben keine Cover-Mechaniken gab. Deswegen, ja, du konntest jetzt auch nicht endlos den Bullet-Time-Modus machen oder den Bullet-Time ununterbrochen in Endlosschleife spammen, aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass das in früheren Teilen weniger restriktiv war und dass es ihnen sehr gut getan hat. Denn ganz ehrlich, einen hohen spielerischen Anspruch, auch den erwarte ich von einem Max Payne nicht. Nicht, weil ich jetzt sage, ich erwarte ihn generell irgendwie von Spielen und so weiter nicht, aber da geht es um diese coole Gewaltästhetik. Dieses Todesballett. Dieses, ich hüpfe dort in Bullet Time rein, ja, und da drüben steht einer und da steht einer und dort steht einer und da hinten steht sogar noch einer und in einem einzigen Bullet Time Move habe ich die alle erwischt. Das ist im Zentrum der Faszination von Max Payne. Alles andere, also wenn du genau diese Momente limitierst, limitierst du dein eigenes Spiel.
Ja, da, also kann ich verstehen, sehe ich nur anders. Ich würde halt sagen, es ist halt so ein Fall von Leave them wanting more. Wenn du das zu sehr spammst, dann wird es irgendwann generisch. Ja? Dann bist du einfach satt damit und dann hast du auch genug gehabt. Und ich finde, so wie sie es bei Max Payne 3 ausgesteuert haben, ich glaube, du füllst ja auch Bullet Time auf, indem du Gegner abschießt zum Beispiel. Diese Verknüpfung, ich fand das gut. Ich hatte immer das Gefühl, ja, ich kann genügend oft diesen coolen Zeitlupenmodus auslösen, aber ich kann das nicht so oft tun, dass er mir zur Normalität wird, sondern es ist immer so ein, yeah, ich kann wieder Bullet Time machen und das hält lange an in dem Spiel und das fand ich eigentlich angenehm.
Ich fand eigentlich eher den umgekehrten Fall, boah, ich muss ihn schon wieder normal erschießen, boring.
Ja, weiß ich nicht.
Also weil die Spiele sind halt auch nicht sonderlich lang. Also ich meine, wenn wir jetzt wirklich von, keine Ahnung, 5 bis 6 Stunden reines Gameplay reden, da wird mir das auch nicht fad. Klar, wenn das jetzt ein 30 Stunden Open-World-Spiel wäre, wäre ich völlig bei dir und würde sagen, da muss man das besser austarieren, sonst habe ich irgendwann nach 5 oder 6 Stunden keine Lust mehr. Aber wenn ich hier nach 6 Stunden keine Lust mehr habe, ist das kein Problem, weil dann ist es rum.
Ist, ja, wie gesagt, also wahrscheinlich immer eine Frage der eigenen Toleranzschwellen und Vorlieben. Ich finde auch das normale Gameplay, ehrlich gesagt, nicht so schlecht wie du. Also ich finde, ist es sicherlich aus den genannten Gründen ein Deckungsshooter, der durchaus Mängel hat, aber er ist auch in vielerlei Hinsicht ein echt guter Deckungsshooter und auch in vielerlei Hinsicht ein erheblich besserer als viele andere. Also eben auch allein von der Anmutung her, wie das ganze Spiel aussieht, wie das Ganze funktioniert, wie die Waffen in Szene gesetzt sind. Das Level-Design des Spiels ist teilweise auch echt schön und relativ clever gemacht. Es hat zum Beispiel sehr viele Areale, wo du so halbdurchsichtige Objekte hast, sowas wie Regale oder sowas und dann kannst du nur die Füße von Gegnern sehen, die anrücken und du weißt sozusagen schon, da kommt was und wenn du schnell und präzise genug bist, kannst du sogar dann schon draufschießen und treffen, aber ansonsten hat das Spiel dich sozusagen jetzt vorgewarnt dadurch, wie es diesen Level zugeschnitten hat, dass da Gegner ankommen und du kannst dann schon mal da, wenn sie aus der Deckung rauslaufen, auf sie drauf feuern.
Sehe ich offen gestanden völlig anders, schlicht und ergreifend, weil es ist kein guter Deckungsshooter, weil es kann auch gar keiner sein, weil es sich selbst zu sehr limitiert. Wenn du es als Deckungsshooter spielst, beziehungsweise wenn du dadurch, dass du gerade keine Bullet Time hast, gezwungen bist, es als Deckungsshooter zu spielen, dann besteht die einzige Mechanik darin, eine Taste, nämlich Q, für in Deckung gehen zu drücken und dann aus der Deckung rauszuschießen. Du kannst nicht von Deckung zu Deckung hechten, weil dazu brauchst du Bullet Time. Du kannst nicht über die Deckung irgendwie drüber hüpfen und in eine nächste Deckung rennen oder ballernd auf die Gegner schießen, dazu brauchst du Bullet Time. Die reine, ohne Bullet Time ist da kein Spiel drin.
Ja, du kannst aber also von Deckung zu Deckung laufen, kannst du ja natürlich trotzdem. Du kannst dich aus der Deckung lösen und dann darüber laufen.
Ja, du kannst halt, wie gesagt, du kannst zu einem Deckungselement gehen und Q drücken und dann hinter diesem Deckungselement hervorschießen. Aber alles, was mit einer Dynamik in so einem Deckungsshooter, ja, ich hechte mal dort drüben hinter die nächste Deckung, jetzt schießen sie gerade nicht in Laden nach, jetzt hüpfe ich von hinter der Deckung raus und renne mit beiden Wummen feuernd auf sie zu oder so, das geht alles nicht, wenn du keine Bullet Time hast, weil diese ganzen Funktionen halt Bullet Time benutzen.
Und du musst ja nur einen Gegner abschießen und schon hast du wieder Bullet Time.
Ja, aber also ging mir so ein bisschen um die Aussage, es ist eigentlich ein guter Deckungsshooter. Ich sehe da drin einfach schlicht und ergreifend keinen Deckungsshooter. Es ist ein guter Bullet Time Shooter, wenn er sich nicht zu lange mit Deckungselementen aufhebt, weil nur als Deckungsshooter funktioniert er eben nicht.
Jein, also wie gesagt, das ist jetzt natürlich die Frage, wie stark willst du es auflösen, aber ich finde halt Max Payne, wenn wir Max Payne insgesamt als Deckungsshooter bezeichnen, finde ich die Gesamtmischung, finde ich an sich gut, selbst wenn ich ohne Bullet Time spiele. Also wie gesagt, also da aus der Deckung raus und dann taktisch zu einer anderen Deckung wechseln und dort einen Gegner abschießen und dann kann ich zwischendrin auch mal irgendwo wieder nach vorne hechten und sowas. Ich fand diese ganze Mischung dazwischen gut und ich habe das auch über weite Abschnitte relativ gerne gespielt, ohne dass ich einmal zur Bullet Time gegriffen hätte.
Okay, das ist also der Teil, wenn ich keine Bullet, also dann sind wir da halt unterschiedlich, aber der Teil, wo ich keine Bullet Time habe, ist der Teil, wo das Spiel aufhört, mir Spaß
zu
machen.
Was ist denn ein guter Deckungsshooter für dich? Nimm mir mal deinen Lieblingsdeckungsshooter.
Ich müsste jetzt nachdenken. Ich bin generell nicht der Oberfan von Deckungsshootern, weil die sehr, sehr häufig Probleme haben, sehr, sehr fundamentale Probleme. So ein, hey, da wollte ich nicht in Deckung gehen oder ein, geh endlich hinter der Deckung raus. Also das hat das ganze Genre, glaube ich, bis heute noch nicht so richtig geil in den Griff bekommen. Ich glaube, ich habe keinen Lieblingsdeckungsshooter. Ich lebe mit Deckungsshootern, wenn der Rest irgendwie gut ist. Und mir wird kein Deckungsshooter einfallen, wo ich jetzt sagen würde, das ist für sich genommen. Wenn das einzige Element wäre, würde ich dieses Spiel spielen wollen. Ich glaube, da gibt es keinen.
Okay, weil ich dachte, wir können eine Baseline etablieren, was du unter einem guten Deckungsshooter verstehst.
Wir können vielleicht die Baseline, ja, dann enden wir jetzt mit einer provokanten These. Meine provokante These, es gibt keine guten Deckungsshooter. Es gibt nur welche, die nicht so scheiße sind, dass sie das Spiel kaputt machen.
Oh Gott, ey, das...
ja, jetzt kannst du wieder nicht...
Discussion.
Können wir dann ja vielleicht im Forum machen oder wir machen mal eine Sonntagsfolge, ja, zum Thema Jochens provokante These mit den Deckungsshootern. Es gibt keine guten.
Auf die Zunge beißen.
Mir fällt alle, an die ich jetzt, ich meine, das war jetzt spontan einfach mal rausgehauen, beiß dir ruhig auf die Zunge, aber alles, wo ich jetzt drüber nachdenke, was weiß ich, so ein Uncharted oder so, um Gottes Willen, ich habe ja nie behauptet, das seien schlechte Spiele, aber wenn ein Uncharted nur als Deckungsshooter bestehen würde, um Gottes Willen, ich würde es nicht spielen.
Also, was spielst du es wegen der anspruchslosen Kletterpassagen?
Ich spiele es wegen der kompletten Mischung. Ich spiele es wegen der Geschichte, wegen der coolen Inszenierung, teilweise auch wegen den anspruchsvollen Kletterpassagen und teilweise auch dann, weil es dann das Pacing und das Spiel ein bisschen auflockert, wenn halt mal wieder eine Deckungsshooter-Passage da ist. Aber ich würde um Gottes Willen das Spiel, das nur aus Deckungsshooter, das ist irgendwie keine interessante Geschichte, keine coole Inszenierung, nicht auch noch mal ein paar aus Pacing-Gründen ein paar von den Kletterpassagen hätte, wenn das Spiel wäre, nee. Ich würde übrigens auch behaupten, dass es dann kein Millionenerfolg wäre.
Na gut, das ist wieder eine wesentlich unstrittigere These, dass eine bestimmte Art von Inszenierung heutzutage notwendig ist, damit etwas ein Millionenerfolg wird.
Aber ja, jetzt können ja die Hörerinnen und Hörer können sich jetzt wieder aufregen, ja, dass der Jochen hier so pauschal einfach mal so eine provokante These in den Raum gestellt hat und können mir gerne widersprechen. Aber mir fällt tatsächlich kein Deckungsshooter ein, bei dem ich jetzt sagen würde, das wäre für sich genommen, wenn das Spiel wäre, wenn das so in den Laden käme und das ist alles, was ich in dem Spiel mache, ohne irgendwie Story. Gears of War, ich weiß nicht, wann ich das letzte Gears of War gespielt habe.
Ah, aber Gears of War ist hervorragend. Die Leute spielen das ja im Multiplayer und da ist es dann der reine Deckungsshooter-Part und das ist wirklich hervorragend. Max Payne hat ja auch geglaubt, es könnten Multiplayer machen. Und alle DLCs zu Max Payne 3 waren nur scheiß Multiplayer-DLCs. Dafür hasse ich sie bis heute. Auf dem, ja, darauf können wir mal enden. Ja, mit dieser Feststellung, diese Multiplayer-Bullshit, das war ja die Anfänge des Games as a Service, dass jeder glaubt, er stopft einen Multiplayer rein und dann kann er dafür Karten veröffentlichen und so ein Shit.
Hast du außer Gears of War, jetzt interessiert's mich. Ja, am Ende muss ich mal Gears of War spielen und dann reden wir anhand von Gears of War darüber, ob das ein guter Deckungsshooter, vielleicht gibt es ja da draußen gute Deckungsshooter, ich habe sie nur noch nicht gespielt, wie jetzt die neueren Gears of War, wenn ich behaupte, ich glaube, ich habe es erst vor etlichen Jahren oder so mal gespielt. Gibt's sonst noch einen? Außer Gears of War, wo du im Brustton der Überzeugung sagen würdest, völlig wurscht, ob da eine Geschichte hintersteckt und so weiter und so fort. Das ist einfach mechanisch ein geiles Spiel.
Müsste natürlich automatisch erstmal, reden wir Deckungsshooter oder muss es Third Person sein?
Also ich habe jetzt die ganze Zeit einen Third Person Deckungsshooter.
Weil ansonsten hätte ich jetzt sofort erstmal hier Rainbow Six gesagt, ja, Raven Shield. Was auch einfach ein Spiel ist, das sehr viel zumindest mit Deckung arbeitet. Ich würde behaupten, vielleicht auch das zweite, wie hieß denn das noch? Rogue, egal, keine Ahnung. Aber das ist alles lange her, da könnte natürlich auch meine rosa Brille mit dabei sein. Weil Gears of War ist das, wo ich den Brustton der Überzeugung sagen würde.
Okay, dann muss ich vielleicht mal in den Gears of War reingucken und dann können wir uns darüber streiten, ja, ob du recht hattest. Am Ende stimme ich dir noch zu.
Ja, stimmt, das war cool. Ja.
Ja, aber weißt du, wenn du jetzt sagst, deswegen habe ich die ganze Zeit, natürlich könnte man jetzt auch über First-Person-Deckungsshooter, aber weißt du, bei First-Person-Deckungsshootern ist es halt so eine Sache, mit denen habe ich wesentlich weniger Probleme, weil die auch für mich seltener Probleme auslösen. Dann ich gehe einfach in die Deckung. Und ich sehe ja dann, dadurch, dass ich eben diese First-Person habe, sitze ich hinter der Deckung, sitze ich nicht hinter der Deckung. Viele Deckungsshooter haben halt schon, genauso wie Max Payne, ein bisschen dieses Problem, ich muss in die Nähe der Deckung gehen, dann muss ich irgendeine Taste drücken, dann geht er automatisch in die Deckung, dann muss ich hinter dieser Deckung wieder rausgehen, manchmal muss ich dazu eine spezielle Taste drücken, manchmal geht das so, dann hängt er aber in der Deckung fest oder er nimmt die falsche Deckung und so weiter und so fort. So alles Probleme, die halt einfach erstmal aus der Third-Person-Perspektive entstehen. Was natürlich bei First-Person wegfällt.
Ja, wobei bei First-Person hast du, finde ich, auch noch andere Probleme, wenn du dann so um Ecken linsen sollst. Ich glaube, Raven Shield hat auch schon in die Third-Person-Ansicht gewechselt, wenn du in die Deckung reingegangen bist, meine ich.
Also Thief zum Beispiel, das Neue löst zumindest diesen Teil sehr, sehr gut. Gut, es hat auch diese tollen Hände, die dann noch irgendwie dann so neben an den Felsen, hinter dem du sitzt oder hinter dem Steinquader, wo du dann kauerst, dann hält er sich noch so neben mit den Händen fest und dann lugst du davor und siehst dann erst die Hände und dann gibt quasi das Hervorlugen den Blick frei, was da hinten passiert. Die haben das sehr, sehr schön umgesetzt. Ja. Da könnten sich einige, an dem Teil von Thief könnten sich einige ein Beispiel nehmen.
Ja, wobei müsste man sich wieder genauer anschauen, wie weit das auf Actionspiel übertragbar ist, ob da nicht dann wieder so einige Latenzen sozusagen zu lang sind.
Aber jetzt, Herr Peschke, moderieren Sie ab.
Ich moderiere dann mal wohl ab, würde ich sagen. Meine Damen und Herren, das war En Detail zu Max Payne 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit den Erkenntnissen, die wir präsentieren konnten zu Deckungsshootern im Allgemeinen und Max Payne 3 im Besonderen. Wir hören uns wieder mit einem weiteren En Detail im nächsten Monat. Und bis dahin, wie immer, vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcast-Projekts seid. Macht es gut und bis dahin.